Hallo Welt. Das Thema der Woche: Kotaku und die redaktionelle Unabhängigkeit. In der vergangenen Woche entfaltete sich eine nicht ganz einfach zu durchschauende Situation um das Online-Magazin Kotaku. Während einige schon das Ende der Seite wahlweise zelebrieren oder betrauern, scheint die Lage durchaus unklar. Wir arbeiten daher die Ereignisse auf und diskutieren den Zusammenhang zwischen Spielejournalismus und politischen Diskursen bzw. die Notwendigkeit der redaktionellen Unabhängigkeit. Außerdem geht es um Man of Medan, um schwarzen Humor und unsere Zukunft beim Springer Verlag. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs Podcast, Episode 162 mit
Natascha Baldorf,
Tobi Klöß und Stefan Heinrich Simont. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und der Pixel-Diskurs-Podcast für euch da. Hey Leute, wie geht's euch?
Mir geht's gut, ich hatte Kaffee.
Mir geht's auch gut, mir geht's immer gut.
Ich habe auch gerade festgestellt, ich habe jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt, wie es ihnen geht, aber die können natürlich gar nicht antworten.
Doch, die können uns antworten auf Twitter, schreibt uns, wie es euch geht. So die ganze Woche verteilt kriegen wir dann immer Nachrichten von Leuten, die gerade den Podcast gehört haben und uns sagen, wie es ihnen geht.
Schöne Sonntag.
Dabei fällt mir auch gerade wieder ein, was mir die Tage wieder in den Sinn kam, war tatsächlich eine Kinderserie, die ich mal gesehen habe. Kennt ihr noch Alfred Jodokus Quack?
Ja, natürlich.
Warum bin ich so fröhlich,
so fröhlich, so fröhlich
und ja, und er singt aber ja auch, warum bin ich so traurig? So traurig war ich nie. Aber mir ist als Kind nie aufgefallen, dass, ich glaube, die Krähe, das ist Hitler. Das ist eigentlich, nämlich, glaube ich, eine Geschichte von, ich glaube, sie spielt eigentlich in Schweden oder auf jeden Fall in einem skandinavischen Land, wo dann quasi die Nazis einmarschieren.
Im skandinavischen Land? Ich dachte, es liegt aber auch daran, gut, ich habe immer nur den niederländischen Dialekt ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt, irgendwie, der hat so einen ikonischen Namen auch und deshalb ist es ja auch, singt er auch mit so einem herrlichen niederländischen, warum bin ich so fröhlich?
Ja, stimmt,
so
dann ist es tatsächlich die niederländische Version, aber ich fand das interessant, weil das ist mir als Kind nie aufgefallen und dann irgendwann Jahre später so, oh mein Gott, das war voll politisch, so wie wär ich vielleicht anders sozialisiert worden, wenn nicht mit solchen Serien und mit Benjamin Blümchen und
aber
solchen Dingen.
Man merkt ja viele Dinge erst später. Ich habe auch mal als Erwachsener die Dinos rewatched, wo mir auch aufgefallen ist, dass die teilweise auch sehr gesellschaftskritisch waren. Ich meine, mit dem Nachrichtensprecher Mario Marionette und sowas, was mir natürlich als Kind auch nicht aufgefallen ist. Aber so hinterher dachte ich mir dann so, oh, ich habe schon, glaube ich, was ganz Gutes geguckt damals.
Die Dinos haben vor allem, um nicht das Ende zu spoilern, aber die letzte Folge ist ja eigentlich eine Flaschenpost an unsere heutige Zeit. Im Endeffekt enden wir nämlich vielleicht genauso wie die Dinos.
Ich weiß nicht, wie die Dinos enden.
Ja, dann will ich dir das jetzt nicht spoilern, aber für die Leute da draußen, die wissen, wie die Dinos enden.
Krasser
Spoiler. Es ist A, super traurig, weil es einfach endet und es ist quasi ein Verweis auf die größte Entwicklung unserer Zeit, die dann dort passiert und im Endeffekt eigentlich ein super Spiegel aus den 90ern für unsere heutige gesellschaftliche Zeit.
Ich bin sehr fröhlich, denn
du
ich
hast
habe,
was gespielt.
Nee, ich habe ein paar Ankündigungen dabei. Ich würde gerne mal zum Anfang so ein bisschen Housekeeping machen, ein bisschen kurz feucht durchwischen. Und zwei Ankündigungen dabei. Und zwar ist die erste Ankündigung ein Vortrag. Und zwar ein Vortrag von mir gemeinsam mit Dr. Arno Görgen, der ja auch schon das ein oder andere Mal bei uns im Podcast zu Gast war und mit dem ich sehr viel zusammenarbeite. Wenn ihr, liebe Leute da draußen, Lust habt, Arno Görgen und mir zu lauschen, dann könnt ihr das tun bei der Clash of Realities Tagung am Cologne Game Lab, also in Köln. Der Zeitraum ist der 19. bis 21. November 2019, also es ist schon in 3 Wochen. Wir sprechen da in unserem Vortrag über die Typologie der psychischen Krankheit in digitalen Spielen, direkt am 19. November. Ich habe tatsächlich auch, das Programm ist mittlerweile veröffentlicht, vielleicht können wir das in die Shownotes packen. Notierst du dir das gerade, Tobi?
Ja, ich bin auch sehr erfreut, dass das Programm mittlerweile da ist, weil ich habe es nämlich vorher nicht gefunden. Und anschließend, du sagtest ja gerade, Leute können gerne dort lauschen. Ich habe mich bisher gefragt, wenn ich kein Speaker bin, kann ich denn da teilnehmen?
Ich glaube, du kannst daran teilnehmen. Es gab man musste sich da registrieren, dann auch als Speaker. Und es gab noch 2 andere Möglichkeiten, sich zu registrieren. Und ich glaube, das ist als Student oder als Gast, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, es gibt Möglichkeiten, sich dann da anzumelden. Das Interessante ist, dass Arno, Görgen und ich dann die Konferenz eröffnen. Direkt am Dienstagmorgen halten wir dann den ersten Vortrag und sind dann auch in der Panel-Diskussion mit dabei. Und die zweite Ankündigung, die ich dabei habe, es geht dabei auch um eine Veranstaltungsreihe in diesem Wintersemester. Und zwar organisiere ich gemeinsam mit meinen Kollegen Michael Mosel und Benita Schmitz eine Veranstaltungsreihe unter dem Label Doing Audiovisual Media. Das ist eine Reihe, die schon seit einigen Jahren läuft. Und in diesem Semester legen wir den Schwerpunkt auf Computerspiele. Der Titel der Reihe wird sein Einblicke in die Praxis der Computerspielbranche. Und bis Februar 2020, also bis Ende des laufenden Wintersemesters, werden wir immer wieder Vorträge, Workshops und Werkstattgespräche präsentieren. Es geht dabei ganz klar um eine praktische Perspektive. Es geht um Game Design. Es gibt einen Game Design Workshop, einen Level Design Workshop, ein Stories in Games Werkstattgespräch. Es geht um Marketing, es geht auch um Audio Design. Und ich will noch nicht alle Gäste verraten, aber ich bin sehr froh, dass wir einige wirklich tolle Personen mit an Bord haben. Es gibt weitere Infos erst in der nächsten Woche, aber da die erste Veranstaltung schon übernächste Woche stattfindet, dachte ich, ich platziere den Hinweis hier schon mal, und zwar am 11. November, also in der jetzt nächsten Woche Montag, wird Dom Schott in der Philosophischen Fakultät hier in Marburg einen Vortrag halten mit dem Titel Spielejournalismus zwischen Aufbruchstimmung und Wachstumsschmerzen. Also save the date, wenn ihr in der Gegend seid. Am 11. November, das ist ein Montag von 16 bis 18 Uhr in Marburg in der Philosophischen Fakultät. Das waren die Ankündigungen soweit.
Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich freue mich sehr auf diese Veranstaltungsreihe und finde es einfach eine tolle Gelegenheit auch, mit Leuten in Kontakt zu kommen.
Ja, also es wird sicherlich auch eine nette Sache. Ich werde dann auch mal schauen, inwiefern gegebenenfalls Vorträge auch aufgezeichnet, mitgeschnitten werden können, sodass wir sie in diesem Podcast auch veröffentlichen. Damit, vor allem, das finde ich immer so schade, wenn dann so Vorträge, so spannende Vorträge sind und es können aber dann irgendwie nur, ich sag mal, 100 bis 200 Leute zuhören, die in dem Vortragsraum Platz haben. Eigentlich aber sind so viele mehr daran interessiert. Und dann werde ich mal schauen, dass wir entweder irgendwie den Vortrag aufzeichnen oder vielleicht dann irgendwie Interviewgespräche zu den Veranstaltungen mitführen. Und es sind auch wirklich noch einige weitere tolle Personen mit dabei, die ich jetzt noch nicht verraten möchte. Aber es gibt dann auch ab der nächsten Woche, da plugge ich das dann nochmal, da gibt es dann unser Plakat und die ganzen Infos.
Stefan, wir sind auch in Kontakt gekommen miteinander, nämlich gestern Abend haben wir den Couch-Koop von Man of Medan ausprobiert.
Das ist korrekt, ja.
Jetzt meine Frage an dich, wie fandest du das?
Ich fand das enorm schön eigentlich. Also ich bin ein großer Fan von Until Dawn. Ich habe damit sehr viel Spaß gehabt. Ich sehe Man of Medan insgesamt etwas weniger stark als Until Dawn. Da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig, Tobi. Im Grunde ist es ja so, um das nochmal kurz zu rahmen, Man of Medan ist ein Eintrag in der Dark Pictures Anthology, der erste Eintrag. Und es geht im Grunde um eine Gruppe junger Erwachsener, die nach dem Manchurian Gold suchen und nach einem alten Bomberwrack aus dem Zweiten Weltkrieg tauchen und dann auf ein verlorenes Zweites Weltkriegsschiff stoßen, auf dem aber auch irgendwie es spukt. Es ist also ein Horrortitel, der viel mit Jumpscares und sowas arbeitet. Und ich fand das Schöne daran, an dem Movie-Night-Modus, so heißt es ja, dass Tobi und ich, wir sitzen dann da zusammen und spielen das und es gibt 5 Figuren, wir teilen die Figuren unter uns auf und je nachdem, welche Figur gerade dran ist, spielt dann auch die jeweilige Person, trifft Entscheidungen und also Dialogoptionen, das ist das hauptsächliche Gameplay, abgesehen von leichten Umgebungsrätseln. Und diese Entscheidungen haben dann natürlich auch Auswirkungen für die andere Person. Das heißt also, wenn ich sitze dann daneben und ich wollte Tobi nicht beeinflussen in seinen Entscheidungen. Tobi hat es ja schon gespielt, war deshalb ein bisschen experimentierfreudiger. Und ich habe es aber so versucht, so ernst als möglich zu nehmen. Und war dann in der Situation, dass ich mir zwischendurch so gedacht habe, so, mach das nicht. Und das war irgendwie doch ein ziemlich tolles Gefühl. Also ich glaube tatsächlich, und das habe ich auch so gelesen in den Rezensionen, die zu Man of Medan rausgekommen sind, das ist eigentlich die beste Möglichkeit, dieses Spiel zu genießen.
Das klingt auch sehr interessant. Wie war es denn als Singleplayer, Tobi?
als Singleplayer saß ich echt zwischenzeitlich mal davor und habe mich sehr über die Inszenierung aufgeregt, weil Man of Medan mit relativ vielen Jumpscares arbeitet, die auch teilweise nicht richtig vorbereitet sind, also wo die Spannung einfach nicht da ist. Und es ist jetzt vor allem ja im Kontrast zu der Koop-Version schon so, dass es nochmal eine ganz andere Erfahrung ist, weil dann sitzt du halt zu Hause alleine und wenn du dann nicht aktiv irgendwie dein Handy ausschaltest und solche Dinge, also dich wirklich darauf einlässt, was ich halt nicht getan habe, dann ist es so ein, ich spiele da so vor mir her und bin eigentlich relativ alleine damit und dadurch, dass es viele Sequenzen gibt, wo man einfach nur durch dieses Schiff läuft und mir dieses Schiff auch nicht gefallen hat, weil das ist im Endeffekt einfach so ein großer alter Weltkriegstanker, der besteht aus Stahl und Rost und es gibt teilweise Sequenzen, also nicht Sequenzen, sondern ich würde es als Bilder bezeichnen, weil du von einem Bild quasi ins nächste läufst, wo einfach nichts da ist. Und du bekommst auch immer die einzelnen Items, mit denen du interagieren kannst, wenn sie jetzt mal Items nennen, die werden immer so blinkend angezeigt. Und es ist eigentlich sehr selten so, dass du wirklich danach suchen musst, sondern es ist eher immer so, ah, okay, da hinten funkelt irgendwas, da gehe ich jetzt mal hin. Das heißt, den Raum absuchen gibt es quasi eigentlich auch nicht. Das heißt, auch darüber gibt es nicht so dieses, ich bereite mich irgendwie darauf vor, jetzt erschreckt zu werden, dadurch, dass ich den Raum die ganze Zeit intensiv abgesucht habe und plötzlich passiert irgendwas. Und die Interaktion zwischen den einzelnen Figuren ist mir zu wenig. Es gibt am Anfang eine relativ tolle Interaktion zwischen den Figuren, als sie noch auf dem
Aus einem kleinen Fischerboot sind,
und sich das Ganze so ein bisschen entwickelt. Aber sobald sie dann auf dem großen Boot sind, passiert relativ wenig.
Kann man auch sagen.
Genau. Und es wird nicht Bezug genommen auf zum Beispiel, dass die Figuren dann irgendwelche schrecklichen Dinge erleben. Das ist dann nicht so, dass sie dann miteinander darüber sprechen und sagen irgendwie, hey, hast du das gerade irgendwie gesehen und so weiter, sondern das passiert einfach irgendwie. Und da ist halt der Koop, ich versuche es jetzt so ein bisschen im Kontrast, weil ich über den Singleplayer auch schon so ein bisschen gesprochen habe, da ist im Koop einfach schön, oder in der Movie Night, mit Stefan dann darüber zu sprechen und dann auch es nochmal zu spielen und bestimmte kleine Dinge, die ich jetzt nicht spoilern will, aber die ich super interessant fand, dann noch zu entdecken, weil man dann nochmal auf den Hintergrund oder so achtet.
Ich fand die Inszenierung tatsächlich, das mag aber auch an der Erfahrung gelegen haben, das gemeinsam zu spielen, etwas besser. Ich würde sie etwas besser einschätzen. Ich finde die Atmosphäre auf diesem Tanker schon relativ dicht. Klar, man hat viele Sequenzen, in denen man einfach nur durch diese Gänge läuft und die sehen halt alle ziemlich ähnlich aus. Aber das ist halt auch nun mal das Setting. Also es ist vielleicht nicht jetzt mein Lieblings-Horror-Setting, irgendwie ein alter Weltkriegstanker. Aber ich finde, es hat durchaus seinen Gruselcharme, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass diese eigentlichen, ich sag mal, Möglichkeiten, Rätsel zu lösen, Gegenstände zu finden, Räume abzusuchen, dass die so stark zurückgefahren sind. Und man eigentlich in einer sehr cineastischen Inszenierung, wir denken an Until Dawn, da war es auch nicht anders, einfach nur durch diese Gänge läuft und so ein bisschen Zeit hat sich die. Also es ist sehr ruhig in den meisten Sequenzen. Man hat ja eigentlich wenig Sequenzen, wo man dann kleine Quicktime-Events vielleicht mal, aber ansonsten genießt man ja hauptsächlich so ein bisschen diese sehr stille Atmosphäre, mit denen dann aber, würde ich auch sagen, unnötig stark durchtränkten Jumpscares, wo jedes Mal, wenn du irgendwas aufmachst, springt irgendwas raus oder so. Und dann denkst du dir so, ah, okay.
Fällt einfach auch eine Leiche so plopp, aber wie so ein nasser Sack vor dir hin und dann denkst du dir so, ah, Leute.
Aber ein paar Jumpscares haben uns beide wirklich gekriegt. Also,
ja, einer war
schon
richtig gut.
Finde ich schon. Also wir haben uns schon durchaus auch zwei, dreimal, glaube ich, ziemlich erschreckt. Was dann schon, also sie haben, es sind ein paar Jumpscares halt richtig gut und die meisten halt einfach nur so eher Quantität als Qualität.
Ja, wenn mich halt jetzt jemand fragen würde, Tobi, würdest du Man of Medan empfehlen? Würde ich sagen, ja, aber spiel's auf jeden Fall mit irgendwie den Freunden zu Hause zusammen, weil dadurch, dass dann die andere Person vielleicht nochmal erkundungsfreudiger ist und Dinge entdeckt, die man selber vielleicht nicht gefunden hätte oder dass man sich auch darüber austauschen kann und halt es einfach schön ist, wie, wenn wir so ein bisschen wie beim Synchronschwimmen gleichzeitig in die Couch zurückgesprungen sind, weil Stefan sich erschreckt hat und ich mich erschreckt habe, dass es einfach irgendwie lustig war, gemeinsam darüber zu lachen, dann ist das so ein bisschen so, als wie wenn man halt einen schlechten Horrorfilm irgendwie mit Freunden halt so Hause guckt, weil es arbeitet natürlich mit so diesen ganzen Tropes, auch irgendwie der überzeichneten Trope der Reckless Bitch, nenne ich sie jetzt auch mal so, weil das ist das, was sie darstellt, zum Beispiel Julia oder dem Nerd mit Brad oder dem Sportler Alex oder dem Barney Stinson liken, Conrad, der dann halt auch irgendwie mit
seinen allen flirtet und alle so provoziert die ganze Zeit. Ja.
Genau, und halt mit den, also es gibt dann auch ich nenne sie mal somalische Piraten. Da war aber auch mein Problem beim Singleplayer, du bist die ganze Zeit zwischen diesem, okay, es gibt dieses Boot, es gibt aber auch irgendwie die somalischen Piraten. Wer ist jetzt, wovor soll ich jetzt eigentlich Angst haben? So, fokussiert euch doch bitte auf eins. Und das war bei Until Dawn schon so, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt noch eine andere Geschichte damit rein, ist mir zu viel.
Darf ich mir diese Stereotypen-Charaktere dann jetzt so vorstellen, dass die zwar so dargestellt werden, aber werden auch gleichzeitig reflektiert, so ein bisschen Cabin in the Woods mäßig, oder sind sie einfach da, weil nichts Besseres eingefallen ist?
Ich würde tatsächlich sagen, diese Reflexion findet nicht so wirklich statt, zumindest in dem Teil. Wir haben es jetzt nicht ganz, ich habe es jetzt nicht ganz fertig gespielt, Tobi ja schon. Also falls ich da was Falsches sage, widersprich mir ruhig. Aber diese Reflexion war auch in Until Dawn schon nicht so wirklich da, sondern das Interessante ist eigentlich, das ist dann halt wie so ein, man muss es so ein bisschen wie so ein Teenie-Slasher, glaube ich, sich anschauen. Also es gibt diese reflexive Ebene nicht, aber es hat auch seinen Charme dadurch, dass es sich so ernst nimmt in seinen Klischees und die halt wirklich ausfüllt. Ich finde die Figuren weniger spannend als in Until Dawn. Was man aber tatsächlich sagen muss, und das haben wir bislang halt nicht unterstrichen, ich glaube, ich weiß noch nicht, ob wir da unterschiedliche Auffassungen sind, ich fand die Figuren schon ziemlich gut gestaltet. Also ich fand sie auch technisch wahnsinnig schön gemacht. Es kann auch daran liegen, dass ich einfach jetzt sehr viel Nintendo Switch gespielt habe, ja. Und da ist einfach die technische Fidelität ist deutlich niedriger als auf der PS4. Aber ich fand es zum Beispiel dann irgendwie beeindruckend, als man dann irgendwie bei Julia hat man irgendwie so Adern durch ihre Haut gesehen und sowas. Und das ist natürlich alles auch jetzt, klar, kann man jetzt so ein bisschen irgendwie als Technikgetue abtun. Aber ich fand das Motion Capturing schon zu weiten Teilen überzeugend. Jetzt nicht unbedingt The Last of Us Niveau oder sowas, aber schon doch überzeugend. Dabei allerdings muss angemerkt sein, finde ich, was mir aufgefallen ist, es gibt überraschenderweise immer mal wieder Ruckler und so szenische Sprünge, die so ein Disconnect bei mir hervorgerufen haben.
Und aufblockende Texturen gab es auch.
Genau, wo ich dachte so, also dieses Areal ist so klein, klar, es ist sehr, sehr detailreich gestaltet, aber für so ein cineastisch inszeniertes Spiel, wenn man das aufrechterhalten will, dann sollte es solche Disconnects eigentlich eher nicht geben. Dass es irgendwie ruckelt oder irgendwie so Framerate-Stottern gibt.
Ich würde auch sagen, es kommt darauf an, wie man die Figuren spielt, weil es ist durchaus möglich, ich nenne ihn mal den Nerd, halt total nerdig zu spielen im Sinne von, ey, ich trinke kein Bier und lass mal und so. Oder halt, dass sein Bruder ihm vorher sagt, hey, das ist irgendwie, wir sind hier auf so einem Tauchausflug und so weiter, mach dich mal ein bisschen locker und so. Und ich will halt...
Das ist natürlich die beste Idee, bevor man tauchen geht, um nach einem Wrack zu tauchen, sich vorher ordentlich die Kante zu geben.
Wie machst du das denn?
Das klingt sehr sinnig.
Ja, man muss doch vorher was getankt haben, bevor man da runtergeht.
Lebt man ein bisschen.
Ja, Spießer.
Aber ich finde tatsächlich auch, also meine bisherige Conclusio, die ja keine wirkliche ist, weil ich es jetzt nicht komplett fertig gespielt habe, ist, dass Man of Medan mir durchaus ein kurzweiliges Horrorvergnügen zu sein scheint, besonders eben, wenn man es mit mehreren Leuten zusammenspielt. Es ist so 4 bis 5 Stunden lang insgesamt, wenn man da jetzt einmal so durchwurschtelt. Und es gibt halt die Möglichkeit, das finde ich schon sehr gut gemacht, es gibt die Möglichkeit, einmal im Online-Koop zu spielen, das haben wir nicht gemacht, da spielt man dann natürlich simultan. Ich glaube, das ist auch nochmal spannend. Und diese Movie-Night-Option bedeutet halt wirklich, du kannst irgendwie mit bis zu 5 Personen, weil es ja 5 Figuren gibt, dich treffen und mit einem Controller, der dann rumgereicht wird, irgendwie dieses Ding durchspielen. Und ich glaube, das ist schon eine nette Sache, was man mal an so einem Abend halt macht, wo man jetzt nicht unbedingt sich rein vertieft, aber wo man schon, glaube ich, eine gute Zeit mit verbringen kann.
Ja, ich glaube, da hängt es auch echt davon ab, mit wem man das dann spielt. Also was man dann halt braucht, sind Leute, die dann auch irgendwie auf einer Wellenlänge sind. Wenn da irgendwie dann jemand die ganze Zeit ruft, oh nein, yeah, boring oder so, dann geht es natürlich nicht.
Ja.
Ich hatte es jetzt auch im Singleplayer nicht nochmal gespielt, aber dafür hat es dann halt auch nochmal seinen Wiederspielwert, dass man sagen kann, ich spiele das jetzt nochmal mit einem Freund zusammen. Und was sehr schön ist, natürlich gibt es zwischendurch ich nenne es mal Statistiken. Stefan hatte nämlich dann meiste Secrets gefunden und ich hatte meiste Relationships zerstört.
Tobi war Persona non grata nach dem ersten Akt.
Oh, das passt zu euch.
Ja, das, ja. Ich finde auch, das spiegelt unsere Persönlichkeiten relativ gut wider. Ich habe Super Mario Odyssey gespielt, darüber spreche ich jetzt nicht mehr so viel, weil wir sind jetzt schon relativ weit hier fortgeschritten zeitlich. Aber ich habe Super Mario Odyssey durch und es ist großartig. Ich will auch noch ganz kurz erwähnen, haben wir jetzt natürlich nicht gespielt, aber weil ich mich jetzt da auch so ein bisschen, weil ich mir so ein paar Rezensionen dazu angeschaut habe, natürlich, also Luigi's Mansion 3 ist erstmal erschienen und hat viel bessere Rezensionen als Death Stranding. Und
Luigi's. Aua, das kannst du doch nicht vergleichen.
Nach diesen vermeintlich objektiven Quantifizierungen von Zahlenwertungen ist Luigi's Mansion 3 ungefähr doppelt so gut wie Death Stranding. Aber das ist natürlich auch Quatsch. Klar kann man das so nicht sagen. Ist natürlich übertrieben. Aber Luigi's Mansion 3 freut mich sehr, dass das ein sehr guter Titel geworden ist. Ich freue mich darauf auch. Death Stranding ist raus, bekommt so durchschnittliche Rezensionen, gemeinhin irgendwie spannende Erzählung, spannende Welt, alles schön designt. Aber eine lange Fetch-Quest, wenn man die ganze Zeit immer nur durch die Landschaft läuft. Man soll wohl sehr viel Geduld mitbringen müssen. Aber ich glaube auch, ist so ein Spiel, was ich mir super gerne zu Gemüte führen könnte, weil ich nämlich so jemand bin, der sehr viel Geduld mitbringt und gerne dann sich überlegt, ich habe jetzt so viel Fracht zu transportieren, ich muss jetzt dieses und jenes da irgendwie durchdenken. Finde ich eigentlich gerade toll, dass es sich so diesem klassischen Videospiel-Topos, du musst irgendwie jede Sekunde immer unterhalten, so ein bisschen widersetzt, das finde ich toll.
Kojima hat ja auch gesagt, sein Spiel macht erst nach der Hälfte Spaß. Ja. Also selbst sein Review ist so. Übrigens, noch kleiner Hint, Unique Selling Point der Switch, Ring Fit Adventure.
Ja, du sagst immer Unique Selling Point, du hast schon 5 Unique Selling Points der Switch festgestellt, du weißt, dass das Konzept so nicht funktioniert.
Nein, aber ich freue mich sehr auf Ring Fit. Das wird auf jeden Fall der Grund, warum ich mir dann eine Switch kaufe.
Ich habe noch ein bisschen weiter gewitchert mit meinem treuen Begleiter Roach. Hab Roach ist der Name, richtig. Hab vergessen, wie er auf Deutsch hieß. Töfte?
Plötze.
Ja, Töfte wäre aber auch nett.
Aber es ist ein Sie.
Sie, oh was?
Ist ein Sie. Hm? Doch, ist das Pferd Sie? Ist, glaube ich, weiblich. Ja, Roach und Plötze,
das waren für mich jetzt eher so gender-neutral Namen. Ich habe mir auch nie Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt ein männliches oder ein weibliches Pferd ist.
Vielleicht ist es ja non-binary.
War irgendwie irrelevant.
Da
ja.
sehen wir, warum es wichtig ist, dass Red Dead Redemption sehr gut animierte Pferdehoden hat.
Wenn man das klar zuordnen kann. Ja.
Ja, das ist auch ganz essentiell. Ich meine, ich muss ja wissen, auf was ich da sitze.
Eben. Und, ja. und hast du schon eine Echse gefunden?
Eine Hexe.
Ja, liebe Rocket Beans Fans da draußen und Martin Manor Fans, das war für euch eine kleine Echse.
Ja, nein. Also ich habe ja auch nicht so viel weiter gespielt. Ich war ganz froh, dass ich dann mittlerweile meine hübsche Yennefer wiedergefunden habe und mich da jetzt weiter auf Quests begebe. Habe mich mal dann, bevor ich den Greifen erlegt habe, mich dann doch mal hier mit der Alchemie befasst und was es da so Tolles gibt. Was ich ein bisschen, war erstmal ein bisschen schwierig, weil ich nicht so ganz wusste, wo ist denn das? Wie komme ich denn da hin? Wie mache ich das? So Erklärung eher so nicht existent. Mich dann da durchs Menü gewurzelt, bis ich das gefunden hatte. Aber war ganz nett. Hätte ich nicht gebraucht, weil ich spiele ja auch den nur Story-Mode. Aber ich wollte es trotzdem irgendwie mal gemacht haben. Und, ja.
Auch wenn du nur hauptsächlich den Story-Schwerpunkt legst, kann ich dir sehr dazu raten, viel Zeit mit Gwent zu verbringen.
Ich bin ja so ein Sammler. Ich sammle ja auch alles.
Das Sammelkartenspiel Gwent innerhalb von The Witcher ist halt echt involvierend.
Aber Gwent hatte ich mal angeteased. Oh, das hat mir irgendwie gar nicht zugesagt. Das war mir irgendwie zu. Ich habe gedacht, ach, ich mache das jetzt mal. Und dann dachte ich so, was ist denn das? Das ist ja irgendwie super kompliziert. Da habe ich jetzt irgendwie gar keine Lust drauf. Und dann habe ich die Partie auch gleich wieder beendet.
Also, da muss man erst mal reinkommen.
Ich will ja jetzt das Spiel spielen und mich jetzt nicht mit dem Spiel im Spiel intensiv.
Ich habe stundenlang Gwent gespielt.
Kartenspiele in Spielen finde ich eigentlich immer großartig.
Ja, Final Fantasy 8, ja, ja. Haben es auch gemacht. Ja. Aber bevor wir jetzt hier abschweifen, würde ich sagen, wir begeben uns in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und wir bringen alle Geschichten mit, die uns besonders interessieren. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur Episode auf pixeldiskurs.de. Vielleicht kurz vorweg, bevor wir starten mit den eigentlichen Presseschau-Einträgen. Es gibt nämlich einen Aspekt, der hat es nicht mehr in die Presseschau geschafft, aufgrund der Tatsache, dass es jetzt relativ kurz vor unserer Aufnahme stattfand. Und zwar ist das die Eröffnung der BlizzCon 2019. Ich dachte, wir könnten darauf kurz eingehen, auch wenn wir jetzt nicht allzu viel Zeit hatten, um uns da zu informieren und zu recherchieren. Aber es sind ja doch einige wichtige Dinge angekündigt und gesagt worden im Kontext dieser Eröffnung.
Unter anderem Diablo 4.
Ja, ich würde vielleicht, bevor wir darauf eingehen, würde ich vielleicht kurz nochmal diese Geschichte aufrollen der Kritik, also der Situation, in der Blizzard sich auch befindet. Denn es ist so, dass, wie es zu erwarten war und auch angekündigt war, natürlich zu Protesten kam vor der BlizzCon, also vor dem Gebäude in Anaheim. Und tatsächlich ist es auch so, dass vor dem Start es eine, ich sag mal, Entschuldigung hier in Anführungszeichen gab von dem von J. Allen Bragg. Ich versuche meine Worte da etwas vorsichtig zu wählen. Die Entschuldigung sah ungefähr so aus, also es gab eine Lobhudelei auf die Power of Video Games to bring people together, so natürlich so klassisches PR-Gelaber, dann zugleich aber auch ein wirklich, wie ich finde, auch eine authentische Entschuldigung, ein hey, sorry, I'm gonna take full responsibility for this. Es gab ein Bekenntnis zur Meinungsfreiheit und den Hinweis, dass man bei Blizzard das Gefühl habe, man ist seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden. Allerdings keine expliziten Referenzen zu der Geschichte um Blitzchung, keine Hinweise auf diese Bans, die stattgefunden haben, und auch kein Zurückrudern. Also es wurde zum Beispiel jetzt nicht gesagt, irgendwie wir werden die Leute jetzt nicht mehr von den Turnieren bannen. Die Entschuldigung tatsächlich, die da im Vordergrund zu stehen schien, war eher diejenige, dass man dieses Hearthstone-Turnier abgesagt hat und sozusagen die Fans enttäuscht hat. Ich glaube, darum ging es hauptsächlich. Aber sie haben nicht irgendwie nochmal spezifisch Bezug genommen zu dieser eigentlichen Geschichte, wegen der ja auch Leute protestiert haben. Das war sozusagen das kam noch vor der Eröffnung und dann kamen natürlich die großen Ankündigungen. Sie haben richtig rausgebuttert, das müssen sie auch, denn im letzten Jahr gab es ja diese Diablo Mobile Geschichte, mit der sie sehr auf die Nase gefallen sind. Jetzt versuchen sie da aufzuholen und natürlich auch mit diesen vielen Ankündigungen möglicherweise diese Kontroverse um Blizzard etwas zu überspielen. Dazu gehört eben Diablo 4, was sich wieder stärker an der Tonalität von Diablo 2 orientieren soll, also weniger bunt, weniger überzeichnet, eher gritty, eher gory. Und ich glaube, das kam soweit auch sehr gut an. Wolltest du was dazu sagen gerade, Tobi?
Ja, zu Diablo 4. Ich habe nämlich gestern noch kurz den Trailer dazu gesehen und ich fand es sehr gut inszeniert, weil es nämlich wenig so dieses Effektgeheische ist, also um es kurz zu erläutern, was passiert. Wir sehen irgendwie drei, vier Figuren, die durch irgendwelche dunklen Höhlen laufen und von dämonischen Wesen verfolgt werden und im Endeffekt ein Portal mit einem Blutzoll quasi öffnen, im Sinne von, da sind so Handabdrücke und sie müssen Blut dort reinfließen lassen und dort beschwören sie im Endeffekt nicht Diablo selbst, sondern Lilith, und ich fand Lilith unglaublich beeindruckend, eine super interessante Figur und einfach sehr schön gemacht. Ich würde aber sagen, wir packen den Trailer auch einfach mit in die Shownotes, dann könnt ihr euch das Ganze nochmal in seiner ganzen Pracht anschauen und richtig, euch, wie ich, auch auf Diablo 4 freuen. Nichtsdestotrotz halt trotzdem, die Kritik bleibt weiterhin bestehen. Das war nämlich ja auch eine Kritik im Internet. So, jetzt ist der ganze Hongkong-Protest wieder vergessen. Es gab auch einen schönen Screenshot von jemandem, der geschrieben hat, ja, ich habe vor 2 Wochen meinen Account gelöscht im Zuge dieser ganzen Hongkong-Geschichte. Kann ich das jetzt wieder haben? Weil jetzt ist ja Diablo 4 und Co. angekündigt.
Nee, da ging es um das Overwatch Halloween-Event, glaube ich.
Oder Overwatch Halloween-Event. Also, im Endeffekt fand ich das einfach nur witzig.
Das ist aber egal. Aber genau, also Diablo 4, denke ich auch, hat enormes Potenzial. Wir bleiben gespannt auf das, was da kommen mag. Es wurde auch die neue World of Warcraft Expansion Shadowlands angekündigt. Kann ich persönlich jetzt nicht so viel sagen. Es gibt eine neue Hearthstone Erweiterung, Descent of Dragons, die unter anderem auch, und das ist etwas, was du, Natascha, ja schon häufiger auch mal angesprochen hast, ein Auto-Battle-Mode enthalten wird. Also hier reagiert Blizzard ganz klar auch auf diesen Auto-Battle-Trend, der ja auch Riot Games sehr stark in die Hände spielt.
Ja, also ihr Leute da draußen, wenn ihr Fans seid von Auto-Battle-Games. Erzählt mir doch mal bitte warum, weil für mich ist das immer so wenig nachvollziehbar. Ich hatte TFT dann auch mal angeteasert, angetestet, weil ich es ja, hab ja League. war so langweilig, um Gottes Willen. Ich kann nicht verstehen, warum man sowas tut. Und warum das jetzt an jeder Ecke aufpoppt. Also ich meine, man muss ja nichts machen. Und das ist irgendwie weird. Das erinnert mich ein bisschen an solche Idle-Games. Das ist ein bisschen seltsam.
Ich kann mir darunter schon ein bisschen was vorstellen, habe es aber nie gespielt und deshalb kann ich keine zuverlässigen Aussagen machen. Deshalb lassen wir diesen Appell einfach mal so stehen, liebe Leute da draußen. Wenn ihr euch mit Auto Battle beschäftigt, dann dann erklärt uns gerne mal in den Kommentaren oder erklärt Natascha gerne mal in den Kommentaren, was der Reiz daran ist. Overwatch 2 wurde angekündigt, natürlich auch eine große Sache. Es wird einen Story-Modus geben. Es wird vor allem auch die Möglichkeit geben, dass alles, was gekauft wurde oder erspielt wurde im bisherigen Overwatch 1 übernommen werden kann. Also mit anderen Worten, ich denke, oder kurz zusammengefasst, dass Blizzard hier eigentlich jetzt aus unternehmensstrategischen Gründen auf einem sehr guten Weg sind, sich auf dem Markt zu positionieren und zu behaupten, auch eine starke Position einnehmen gegenüber den Ankündigungen von Riot Games, über die wir ja in der letzten oder vorletzten Woche, glaube ich, gesprochen haben. Allerdings würde ich auch sagen, ja, da hast du ganz und gar recht, Tobi. Wir dürfen die Kritik an dem Unternehmen nicht vergessen, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass sie sich immer noch nicht hinreichend dazu geäußert haben, zumindest meiner Einschätzung nach. Ich würde jetzt einfach mal in die Presseschau starten mit der Nummer 1, nämlich mit unseren eigentlichen Beiträgen, die wir mitgebracht haben. Und zwar ist Nummer 1 Funktion von Musik in Computerspielen von Shatil auf scientificgaming.de. Wir werfen einen Blick durch das Fenster der Ludomusicology. Als Ausgangslage beschreibt Shatil hier, dass es unterschiedliche Ansätze gibt, Musik in Computerspielen zu kategorisieren. Shatil präsentiert einen solchen möglichen Kategorisierungsansatz auf der Idee basierend, dass sich Musik in Computerspielen entlang ihrer Funktion kategorisieren lässt. Und hier kommen jetzt die verschiedenen Kategorien bzw. Funktionen. Nummer 1 ist erstmal, sie geht erstmal auf Musikspiele ein. Guitar Hero, SingStar etc. Hier ist Musik ganz klar die Spielgrundlage, weil sie das entscheidende Interaktionsmedium ist. Sie sagt dazu auch, Zitat, die Musik ist hierbei der Kern des Spiels, ohne sie wäre das Game inhaltslos. Zitat Ende. Zumeist wird dabei, und das ist auch allerdings wichtig zu berücksichtigen, keine Musik von den Spielenden selbst erzeugt, sondern die Musik wird wiedergegeben entlang von vorgegebenen Eingaben in Form von Reaktionstests. Also es sind eigentlich ja irgendwie extensive Quicktime-Events, die mit entsprechenden Sounds verknüpft sind. Zweite Kategorie wäre Musik als Hilfsmittel, etwas, das in verschiedenen Genres vorzufinden ist. Klassischerweise wäre hier zu denken die Markierung von Danger States und Safety States. Kurz zur Erklärung, falls ihr die Begriffe nicht kennt, in einem Danger State ist es so, dass Musik quasi die Gefahr bzw. die Präsenz von Gegnern markiert. Wir kennen das alle, wenn man irgendwie sich in einem gewissen Areal aufhält, solange die Kampfmusik noch läuft, versteckt sich irgendwo noch ein Gegner und man muss ihn ausfindig machen. Oder auch in Bossfights, man betritt irgendwie ein großes Plateau und die Musik beginnt irgendwie sich zu verändern. Man weiß dann schon, okay, gleich kommt es zu einem Bossfight. Der Safety State ist das genaue Gegenteil, eben wenn die Konfrontation vorüber ist oder keine Konfrontation stattfindet, markiert sie Sicherheit. Die Funktion hier ist eben eine Unterstützung und Orientierung innerhalb des Spieles. Kategorie 3, es sind insgesamt 4. Kategorie 3 ist zur Atmosphäre und Emotionalisierung. Beispielsweise, wir haben jetzt viel über Horrorgames gesprochen im letzten Monat, denkt an Dissonanzen, musikalische Dissonanzen, die eine schaurige Atmosphäre kreieren, aber auch an Themen von Figuren und Arealen. Ich musste daran denken, dass in Breath of the Wild beispielsweise auch, das ist auch jetzt kein ikonisches Merkmal von Breath of the Wild, sondern in vielen Spielen der Fall, hat jedes Dorf sein eigenes musikalisches Thema, das sich dann nochmal zwischen Tag und Nacht unterscheidet. Dazu gehört auch Authentizitätsarbeit, ein Begriff, den ich sehr schön finde, den ich von Jesper Juhl geborgt habe hier. Beispielsweise, dass man in einem Mittelalter-Setting eine mittelalterliche Kompositionsweise verwendet, auch eine mittelalterliche Instrumentierung. In Fallout beispielsweise, bringt sie als Beispiel, werden Stücke aus den 1950er Jahren verwendet, um die Atmosphäre zu unterstreichen. Die Funktionen sind also das Aufbauen von Atmosphäre, Authentizität und Emotionalisierung. Und die letzte Kategorie, Nummer 4, wäre Musik als Spielmechanik. Hier ist Musik, ich finde das so, es ist so ein bisschen grenzwertig, aber Musik ist hier nicht so zentral wie in genuinen Musikspielen, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Wenn Musik beispielsweise verwendet wird, um Stress auszulösen, Also nicht nur als Markierung eines Danger States, sondern tatsächlich, um auch einen Rezeptionseffekt zu erzeugen. Beispielsweise, wenn eine Situation als zeitkritisch gerahmt werden soll, obwohl sie das eigentlich nicht ist. Wenn du irgendwie in Call of Duty irgendwo lang rennst und die Musik ist sehr pompös und sehr treibend. Du hast das Gefühl, du musst dich beeilen. Dabei läuft real, spielstrukturell kein Timer. Aber auch solche Dinge wie, finde ich ein sehr schönes Beispiel, Legend of Zelda, Ocarina of Time. Hier werden Musikstücke erlernt, und also müssen erlernt werden, um dann einen spielerischen Fortschritt zu machen. Die Funktion hier wäre also, beschreibt sie als Spielmechanik, durch und gegen den Nutzer. Gegen, weil es sozusagen die Möglichkeit gibt, damit gewisse Effekte zu erzeugen, die die Empfindung des Spieles oder die Spielerfahrung beeinflussen. Das sind die vier Kategorien. Also einmal Musikspiele, Musik als Hilfsmittel, Musik für Atmosphäre und Emotionalisierung und Musik als Spielmechanik. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz so sicher, ob man das mit den Kategorien so machen kann. Ich würde das, also jetzt aus akademischer Perspektive wäre mein Kommentar dazu, ich würde das nicht als Kategorien aufbauen, ich würde das als Typologie machen. Einfach, weil man dann weniger verbindlich unterwegs ist, weil man auch sagen kann, es kann sich überschneiden. Diese Typen müssen auch nicht unbedingt komplett distinkt voneinander funktionieren. Aber diese Orientierung anhand der Funktionsweise der Musik erscheint mir eine gute Grundlage für eine Typologisierung von Musik in Computerspielen.
Das sehe ich genauso. Und wir haben ja auch noch über das Thema Musik, die Seele des Spiels, mit Julian Kolbus gesprochen im Pixeldiskurs Podcast 84. Auch das findet ihr in den Shownotes.
Nummer zwei.
Erstmal vorweg getrennt von dem Artikel. Der Artikel ist nämlich auch Teil der Steady-Kampagne von Language at Play. Ich würde den Glückwunsch zu dem Start der erfolgreichen Steady-Kampagne von Language at Play vom Artikel quasi an der Stelle trennen. Aber
wir kommen im Club.
Genau, das aber trotzdem erstmal vorwegschieben. Die Artikelbesprechung selbst ist davon aber unabhängig. Pascal Wagner schreibt nämlich auf Language at Play unter dem Titel Rassismus, Sexismus, Fatshaming, schwarzer Humor, hier in Anführungszeichen, in Spielen, darüber, inwiefern es einen gesellschaftsverträglichen schwarzen Humor geben kann. Also er stellt diese Frage als Grundfrage seines Artikels heraus, im Anschluss an die Beschreibung, dass in vielen Spielen, gerade im Point-and-Click-Bereich, schwarzer Humor als eben der Unique Selling Point der entsprechenden Spiele.
Warum als Unique Selling Point?
Ja, vielen Dank für die Nachfrage.
Weil das Tobis Lieblingswort ist.
Nein, tatsächlich nicht, weil der Artikel ist ja nicht von mir, sondern weil solche Spiele wie Deponia eben vor allem über den Witz, der dort transportiert wird, und jetzt vielleicht nicht über das Gameplay oder die Grafik und so weiter so funktioniert, sondern vor allem darüber, dass es etwas ist, was uns zum Lachen bringt. Genauso könnte zum Beispiel ein Portal natürlich auch ohne GLaDOS funktionieren, ist aber mit ein Punkt, wo man sagen kann, Portal ist identisch mit GLaDOS in einem Atemzug quasi zu nennen. Das ist aber im Endeffekt das, was er da einfach erstmal herausarbeitet. Er fragt dann aber, wie gesagt, danach, inwiefern ist das gesellschaftsverträglich, weil wo hört quasi zum Beispiel wo fängt quasi Fatshaming bei GLaDOS zum Beispiel an, wenn sie in Portal einen als irgendwie fett und so weiter bezeichnet und dass man sich doch mal bewegen soll. Oder zum Beispiel auch bei Deponia, wo es dann zum Beispiel Witze über Obdachlose und so weiter geht und ja Rufus relativ viel einfach moralisch Verwerfliches tut, wo es quasi die, wie sagt man, die rote Linie erreicht, und inwiefern ist das etwas, was sich mit, also gesellschaftsverträglich so zu verstehen, als inwiefern ist das etwas Positives oder inwiefern spielt das nicht Rassismus, das ist ja die Überschrift Sexismus, in die Hände.
Ist nicht der Punkt von schwarzem Humor genau der, dass er nicht gesellschaftsverträglich ist? Wenn er das wäre, wäre er kein schwarzer Humor mehr.
Genau, das ist ja die Frage. Kann das überhaupt möglich sein? Erstmal stellt ihr die Frage heraus, wie funktioniert denn überhaupt ein Witz? Also das funktioniert halt vor allem als ein sprachliches Mittel zur Erzeugung von Humor und vor allem auch über den Kontext, der dann durch die Pointe umgeschlagen wird, funktioniert ein Witz. Also dass die Erwartung, die ich eigentlich an eine Szene habe, nicht funktioniert. Also zum Beispiel in dem Fall von Deponia gibt es ja zum Beispiel, nee, ich mach's anders, dass er erstmal zu dem Witz und da sagt er nämlich auch, das ist gerade das gesellschaftlich Verträgliche bzw. Gute. Eine bedrohliche, verunsichernde Situation kann eben entschärft werden durch Lachen.
Das wäre eine Funktion von Komik, ja. Hm?
Genau. Und dann fragt er aber, wovon hängt es ab, ob wir lachen oder uns vor den Kopf gestoßen fühlen. Und da macht er jetzt dieses Beispiel von Deponia auf, wo er fragt, inwiefern ist das noch witzig oder inwiefern ist das nicht schon rassistisch. Dargestellt wird eine Szene in Goodbye Deponia, wo Rufus eine Person, nämlich namens June, an einen Drehorgelspieler. In diesem Fall spricht Pascal Wagner auch von Verkaufen. Dazu sage ich später noch was, weil ich erstmal den Artikel nur vorstellen möchte. Verkaufen an einen Drehorgelspieler und nämlich als Äffchen. Also er sagt, diese Person wird quasi in die Sklaverei verkauft, wird als Affe dargestellt, weil sie dann quasi neben dem Drehorgelspieler tanzen muss. Und Rufus muss dafür die Beziehung von June zerstören, weil sie nämlich eigentlich mit Goon zusammen ist. Also sie von im Partner trennen, als auch ihre Wohnung zerstören, sagt er so im Artikel. Und er sagt halt, die Pointe hier ist eben, dass die Schwarze im Affenkostüm ist nicht der Mensch, sondern der als Tier verkleidet ist, sondern die Evozierung des Klischees vom primitiven Schwarzen. Also das, worüber da gelacht wird, ist im Endeffekt, guck mal, die Schwarze, die jetzt als Affe tanzen muss, beziehungsweise der Tabubruch ist quasi das, was witzig sein soll. Er verweist dann hier an der Stelle noch auf solche Geschichten wie den Komiker Kristall und solche Dinge, das würde ich jetzt gerade an der Stelle aussparen, und kommt dann zu dem Punkt, inwiefern ist es legitim oder nicht, macht er daran fest, ob es ein Punching Up oder ein Punching Down gibt. Nämlich der Punkt, den er hier hat, ist, in diesem Moment wird eine marginalisierte Gruppe, nämlich schwarze Personen, People of Color, werden diskriminiert darüber, dass sie als Affen gestellt werden für quasi eine weiße, dominante Kultur, die das dann witzig finden können. Legitim wäre es, wenn der Witz in die Richtung einer dominanten Kultur gehe, also im Sinne von, wenn man zum Beispiel Deutsche als Kartoffeln bezeichnet, dann kann es witzig sein, weil es da eher dieses Umgedrehte ist, eine marginalisierte Gruppe kann über die dominante weiße Kultur Witze machen.
Darf ich kurz was hinzufügen, eine Fußnote?
Ja, gerne.
Okay, denn ich habe mich mit Komiktheorie nur mal so am Rande beschäftigt, finde es aber auch nochmal unterstreichenswert, dass Komik kann sehr viele unterschiedliche Funktionen haben. Es ist jetzt nur eine Möglichkeit, die hier herausgestellt wird. Komik kann aber auch, das schließt daran an, die Funktion des Verlachens haben. Ja, also Komik und Humor können ein sozial exkludierendes Moment haben, wenn man sich über Leute lustig macht, wenn man über Dinge, über Aspekte oder Handlungen von Leuten lacht, was dann auf eine Art und Weise verletzend ist. Es ist meistens sehr schwierig, in irgendeiner objektivierten Form festzustellen, ob das gut oder schlecht ist, sondern es hängt dann, wie du auch schon sagtest, vom Kontext ab und davon, wie es auch innerhalb der sozialen Gruppe verstanden wird, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob ich jetzt, sagen wir mal, ich mache jetzt sozusagen das eigentlich ja irgendwie soziale, oder ich mache eigentlich etwas schwarzen Humor, ich mache irgendwie so einen Judenwitz oder sowas, ja, oder irgendeinen Nazi-Witz, dann kommt es da sehr stark mitunter darauf an, in welchem Kontext ich diesen Witz mache, ob er als Witz über Nazis verstanden wird, der sozusagen ein Verlachen der Nazis ist und damit ein Punching Up wäre in dem Sinne. Oder ob es als, ich sag mal, Tabubruch und damit als Punching Down, als nämlich Verletzung der Würde der Opfer oder Verhöhnen der Opfer verstanden wird.
Es kommt ja bei Humor, bei Witzen auch immer drauf an, wer ist jetzt der Rezipient dieses Witzes, welcher Kultur gehört er an, woher kommt der, wo befindet er sich gerade. Das ist doch ganz normal, dass nicht jeder alles lustig findet. Es wird nie den einen Witz geben, den generic jeder lustig findet. Gerade bei schwarzem Humor wird es niemals passieren, dass der gesellschaftsverträglich ist und dass jeder sagen kann, das finde ich lustig, weil irgendjemand wird sich immer angegriffen fühlen.
Ich musste halt zum Beispiel auch an die Szene denken bei uns im Podcast, wo es um die Attentate in Halle ging, wo du, Tascha, kurz sowas gesagt hast, wenn man in dieser Logik der Gamifizierung bleibt quasi, also das hast du nicht so gesagt, sondern du hattest so diesen sarkastischen Kommentar, naja, der hat es ja nicht so gebracht, so in der Art
ja,
war das.
Ja, genau.
Wo aber ja da der schwarze Humor eigentlich ist, dass wir uns über die Leute lustig machen, die das irgendwie als Gamification und so weiter machen. Das war dann in dem Moment natürlich in der Sprache der Leute, die das witzig finden, aber eigentlich als satirischer Beitrag.
So. Genau, weil wir quasi...
Ist jetzt natürlich nicht witzig, weil ich den Witz, den Tascha gemacht habe, erkläre, aber an sowas muss ich dann zum Beispiel denken. Wo wenn man das entkontextualisieren würde und auch den Witz rausnimmt, könnte man halt auch sagen, ja, das, was sie da gesagt hat, ist nicht okay. Und genau das ist jetzt nämlich hier auch so ein bisschen meine Kritik an dem Artikel, weil mit der Vorstellung bin ich soweit durch. Bestimmte Dinge habe ich jetzt einfach ausgelassen. Ihr könnt es dann nochmal nachlesen. Ich würde die Szene eben anders lesen, weil eine Kritik an dieser Szene ist nicht nur von Pascal Wagner, sondern auch zum Beispiel von John Walker, nämlich auch schon vor längerer Zeit, das dürfte 2014 gewesen sein, aber auch das habe ich nochmal in den Shownotes, dass er das auch so beschrieben hat als Rufus verkauft sie in die Sklaverei. Das stimmt so nicht ganz. Rufus überzeugt June davon, für den Drehorgelspieler zu arbeiten, um eine Kurbel zu bekommen, mit dem sie ihr Haus, was dann auch nicht zerstört wird, sondern nur in eine andere Ebene, also Deponia funktioniert ja teilweise mit so Ebenen, also Erdgeschoss und Dachgeschoss könnte man jetzt sagen, dass dieses Haus wieder zurück zu ihrem Partner Goon transportiert wird. Und auch die, also June entscheidet sich dann freiwillig dazu und June kommentiert das Ganze auch und sagt, boah, ist das erniedrigend. Also es wird auch schon ein Stück weit gerahmt. Was man natürlich sagen kann, ist, dass Pascal Wagner sagt, diese Szene wird nicht nochmal besprochen, es ist ein reiner Wegwerfwitz, das stimmt, aber auch alle anderen Szenen, soweit ich mich erinnere, in Deponia, werden nicht nochmal irgendwie aufgearbeitet, sondern Rufus wird von Anfang an eigentlich als Anti-Held beziehungsweise als unglaublich unsympathischer Typ dargestellt. Das passt einfach in Rufus insgesamtes Verhalten. Also das wären so zwei Punkte. Und was ich auch schwierig finde, ist, dass in diesem Punkt Pokey, einer der Autoren von Daedalic beziehungsweise ein Spielentwickler, auch zum Beispiel hinter Ätna bricht aus, sein Erstlingswerk damals, nicht zu Wort kommt. Der hat nämlich damals auch schon bei dem Artikel zu John Walker kommentiert und gesagt, naja, auf der einen Seite funktioniert der Witz nicht, wenn du ihn in einem Artikel beschreibst. Das ist so ein bisschen für ihn, also das sind jetzt die Worte von Poki, nicht von mir, wenn du dich bei einem Stand-Up-Comedy-Menschen dazusetzt und quasi die ganze Zeit reinrufst, boring, boring. Also dadurch, dass der Witz die ganze Zeit schon direkt kommentiert wird, kann das einfach nicht funktionieren. Außerdem sagt Poki, die Szene ist nicht rassistisch gedacht, sondern sie ist als antirassistische Szene konzipiert. Es geht nämlich nicht darum, hier das einfach irgendwie stehen zu lassen, sondern es geht darum, um Rassismus darzustellen. Wo ich dann halt schon auch sagen würde, gerade darüber, dass June noch sagt, das ist super erniedrigend und dass Rufus eben nicht einfach sagt, hier, ich verkaufe dich in Sklaverei, sondern dass das Ganze als etwas ist, was mir als Spieler dann zum Beispiel auch unangenehm wird, wo ich es ganz interessant fand, nochmal bei Gronkh reinzugucken, der ja Goon, dem Partner von June, spricht, also die Szene kennt, der, nachdem er das gespielt hat, auch meinte, auch das habe ich verlinkt, Rufus wird mir immer unsympathischer. Und darüber würde ich halt schon sagen, das ist nicht so schwarz-weiß zu lesen, diese Szene, wie es an der Stelle dargestellt wird und dass Poki halt auch sagt, naja, mir geht es darum, etwas darzustellen und eben über die Darstellung ist es nicht automatisch rassistisch, nur weil ich etwas Rassistisches gezeigt habe. Also das, was Rufus da macht, ist immer noch verwerflich.
Ja, also es ist quasi genau der Punkt, nämlich genau diese Frage, in welchem Kontext wird der Witz rezipiert und wie wird er dann gelesen? Ich finde das ein wichtiges Argument auch. Ich kann es natürlich jetzt nicht wirklich kommentieren, weil ich kenne die Sequenz nicht. Und das ist, glaube ich, nämlich der zentrale Punkt, weshalb ich zum Beispiel mir nicht erlauben kann, darüber ein Urteil abzugeben.
Ja, also was halt schon drin ist, du hast diese Analogien zu, es ist eine schwarze Frau, okay, Sklaverei ist legitim, schwarze Frau, die Verbindung zur Affe, schwarze Frau, Sexobjekt auch quasi, also die weibliche Sexualität von Schwarzen.
Genau. Das kann ja aber auch genau der Witz sein.
Weil sie dann auch nur so eine Weste quasi anhat und dann dort tanzen muss. Ich finde es aber schwierig, das einfach so überzeichnet darzustellen, als ob das jetzt so die absolute rassistische Szene gewesen ist, sondern da eigentlich differenziert und kritisch nochmal nachzuschauen, was ist da eigentlich passiert, was sagt da auch der Autor dazu und wie wird es auch rezipiert von den Leuten, die sich das anschauen.
Genau, es ist immer so die Frage, ob die Autorenintention hier eine Relevanz hat. Könnte man ja auch dagegen argumentieren, kann man aber auch ausklammern und dennoch wahrscheinlich unterschiedlich lesen. Ich kenne nur halt die übrige Tonalität von Deponia. Ich habe gleich zwei Entschuldigung, ja. 2 Deponia-Titel gespielt. Und da gibt es ja auch diese Idee, dass irgendwie Goal, die junge Dame, dann irgendwie, man könnte an dem Beispiel jetzt zum Beispiel auch sagen, das ist irgendwie sexistisch und sowas. Ja, sie heißt ja sogar Goal. Allerdings ist natürlich so, dass in Deponia ziemlich klar kodiert ist. Ist eigentlich auch vielleicht nicht unbedingt schwarzer Humor, aber es ist klar und metareflexiv als solches kodiert. Das ist eigentlich ein Kommentar auf die Frau, auf die Objektifizierung der Frau als Spielziel ist.
Exakt, und ich würde auch sagen, die Autorenmeinung ist jetzt nicht unbedingt so, also ist quasi nicht das, wie die Szene gelesen werden sollte, aber wenn man solche Vorwürfe aufmacht, dann sollte man auch den Autor zu Wort kommen lassen, dass er sich halt wenigstens verteidigen kann.
Es gibt aber auch tatsächlich viel schwarzen Humor, der total problematisch ist in Spielen. Aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Wir können ja mal eine Folge machen zu schwarzem Humor.
Ein Disclaimer natürlich noch. Was ich nicht damit verbinde, ist zu sagen, es darf sich davon niemand angegriffen fühlen. Wenn Leute sagen, ich fühle mich aber als schwarze Person dort diskriminiert, dann ist es völlig legitim, das zu sagen und das auch zu kritisieren. Und dann kann man nochmal auf einer anderen Ebene darüber sprechen. Aber jetzt von der reinen Analyse aus der Szene, jetzt von meiner und von Poki auch, würde ich es nicht so stark sehen. Finde es aber interessant, diesen Diskurs erstmal aufzumachen. Und dafür erstmal vielen Dank an Pascal Wagner.
Ja, du bist ja auch nicht schwarz, Tobi. Entschuldigung. Bist du gerade verstört? Das war jetzt nämlich so ein Witz, wo man sich fragen kann, ja. War das jetzt so reflexiv, war das jetzt so Ironie oder hat er das jetzt so gemeint? Spekulation.
Weiß ich nicht. Shitstorm incoming. Wir können aber gerne auch nochmal über das Thema ausführlicher in
einem
Thema der Woche sprechen, genau. Wo dann auch die genügend Zeit vorhanden ist.
Apropos Thema der Woche, genau dahin begeben wir uns jetzt. Ich mache kurz ein bisschen Musik und dann sprechen wir über Kotaku. Das Thema der Woche. Kotaku und die redaktionelle Unabhängigkeit. Ich finde, es klingt wie so eine Drei-Fragezeichen-Folge.
Oh ja.
Kotaku und die redaktionelle Unabhängigkeit. Es ist so, erstmal würde ich vielleicht einen kleinen Disclaimer vorweg schicken. Natürlich handelt es sich bei diesem Thema, das wir jetzt besprechen werden, um Kollegen natürlich auch. Das ist eine in unserer Position vielleicht auch zu berücksichtigen, wenn wir dann darüber diskutieren, wie wir uns selbst in der oder unsere eigene Meinung zu diesem Thema preisgeben. Kotaku spielt auch seither eine große Rolle in unserer Sendung. Kotaku ist in fast jeder Presseschau in irgendeiner Form vertreten, ist also insofern für diesen Podcast wichtig und kostbar und wird sehr geschätzt.
Ich glaube tatsächlich, dass ich, seit ich im Podcast dabei bin, 90% der Wochen Kotaku-Artikel vorgestellt habe.
Wobei man dazu ja auch sagen kann, wie man gerade schon gemerkt hat, wir nehmen ja nicht alle Artikel quasi einfach nur in den Podcast mit rein, sondern besprechen sie auch kritisch, genauso wie auch die Kotaku-Artikel. Also eben. Oft genug genau. Ist Kotaku auch schon bei uns kritisiert worden.
Und jetzt ist es aber so, dass dieser Fall, diese Ereignisse, die sich in der vergangenen Woche um Kotaku im weitesten Sinne zugetragen haben, etwas undurchsichtig sind. Ich hatte auch erst irgendwie davon mitbekommen, als es irgendwie hieß, Kotaku is dead und so weiter. Und es kamen dann auch relativ schnell irgendwie YouTube-Videos dazu raus, die irgendwie den Tod von Kotaku gefeiert haben, dann aber irgendwie waren Kotaku doch nicht tot. Also es ist alles sehr verworren. Und ich dachte jetzt, dass wir erstmal als erster Teil in diesem Thema der Woche es uns vielleicht zur Aufgabe machen, die ganzen Ereignisse so ein bisschen zu entknoten und nachvollziehbar zu machen für euch, liebe Leute da draußen. Also was ist passiert? Im Grunde möchte ich diese Geschichte in 2 Schritten aufarbeiten. Der erste Schritt führt uns zu einem Umweg über die Seite Deadspin. Der zweite Schritt führt uns dann direkt zu Kotaku, bei der es um Autoplay-Ads, also um platzierte, automatisch abspielende Videowerbung geht. Schritt Nummer 1, der Umweg über die Seite Deadspin. Deadspin ist eine Seite, die Sportberichterstattung macht. Ich kenne die Seite sonst auch nicht wirklich, verfolge sie nicht wirklich, aber sie zeichnen sich wohl durch mitunter kreative, unkonventionelle, essayistische Ausflüge aus, auch in den Bereich der Politik. Warum ist Deadspin jetzt hier überhaupt wichtig? Deadspin gehört zum selben Unternehmen wie Kotaku, das ist GO Media. GO Media hat sozusagen dieses ganze Konglomerat von Outlets übernommen. Auch dazu gehören übrigens Gizmodo, The Onion und einige weitere renommierte Outlets. Jetzt ist es so, dass die in der vergangenen Woche die Geschäftsführung von GO Media fordert bereits seit geraumer Zeit, es ist mir nicht klar, es ist nicht genau zu identifizieren, seit wann das so ist, aber es ist jetzt nicht erst seit letzter Woche der Fall, dass die Geschäftsführung von GO Media fordert, dass Deadspin sich ausschließlich auf Sportberichterstattung konzentrieren solle. Es gab bereits im August den Fall, dass die Chefredakteurin damals, Megan Greenwell, die Seite verlassen hat, mit der Begründung, GO Media fordere eine reine Sportberichterstattung und das sei für sie nicht mit der eigentlichen Philosophie der eigentlichen Integrität der Seite zu vereinbaren. Dazu ist wichtig zu wissen, dass die politischen Kommentare, die bei Deadspin erscheinen, nicht nur von der Redaktion als integraler Bestandteil der Webseite betrachtet werden, sondern oft auch zu den meistgeklickten Artikeln gehören. Also aus einer ökonomischen Perspektive bringt das richtig Traffic. GO Media hält allerdings an der Forderung fest. Es gab jetzt dann in der vergangenen Woche dann den Fall, dass es eine Memo gab, der zufolge die Deadspin-Redaktion abermals aufgefordert wurde, sich ausschließlich auf Sportberichterstattung zu konzentrieren, also keine essayistischen Ausflüge, die nicht direkt oder indirekt etwas mit Sport zu tun haben. Zitat aus dieser Memo. Where such subjects touch on sports, they are fair game for Deadspin. Where they do not, they are not. We have plenty of other sites that write about politics, pop culture, the arts and the rest. And they are the appropriate place for such work. Zitat Ende. Also die Forderung ist im Grunde, um das nochmal zusammenzufassen, ihr seid eine reine Sportseite und damit sollt ihr euch befassen. Andere Themen, die nicht unmittelbar oder mittelbar mit Sport zusammenhängen, haben einen Platz auf unseren anderen Outlets und daher keinen Platz auf Deadspin. Auch der neue Chefredakteur Barry Pachesky, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, wollte sich hier nicht beugen. Er hat aus Protest die Seite verlassen. Also eine Sache habe ich jetzt ausgeklammert, genau, das muss ich eigentlich auch noch mit erwähnen. Aus Protest hat er zunächst eine Reihe von Artikeln veröffentlicht, die gar nichts mit Sport zu tun hatten und diese getaggt als Stick to Sports, sozusagen als ein Hieb gegen Business Daddy, könnte man sagen. Er ist dann tatsächlich nicht gegangen, sondern er wurde gefeuert. Und 7 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Redaktion haben ebenfalls aus Protest gekündigt. Das ist schon bei einem relativ kleinen Redaktionsteam, ist das schon krass, wenn so viele Leute auf einmal gehen bzw. gegangen werden. Diese Ereignisse sind natürlich nicht spurlos an den anderen Seiten vorbeigegangen, auch an den anderen Redaktionen, darunter eben auch Kotaku. Deshalb ist dieser Fall für Kotaku wichtig. In der Erwartung, dass möglicherweise ein ähnliches Schicksal auf Kotaku zukommen könnte, bekundeten auch die Redaktionsmitgliederinnen und Mitglieder von Kotaku ihre Solidarität mit den Kollegen von Deadspin. Haben sich da also schon gegen GO Media auch klar positioniert und das als falsch bezeichnet. Das war sozusagen der Tragödie erster Teil. Der zweite Teil betrifft Kotaku jetzt direkt. Die neue Geschäftsführung von GO Media hat sich dazu entschieden, automatisch ablaufende Videowerbung auf ihren Plattformen zu integrieren. Nicht nur auf Kotaku, auf allen ihren Plattformen. Und diese Werbung wurde sowohl von den Communities als auch von den Redaktionen selbst als zu aufdringlich empfunden. Ja, frustriert von der Entscheidung der Geschäftsführung publizierte Kotaku dann mitsamt aller anderen Outlets von GO Media einen Artikel, der das Problem thematisierte und dazu aufrief, GO Media direkt zu kontaktieren, damit die Userinnen und User dieser Seiten direkten Kontakt herstellen können zu GO Media und sich beschweren können. Dieser Artikel wurde wenige Stunden nach der Veröffentlichung gelöscht. Allerdings, wie Jason Schreier auf Twitter betont, nicht aus der Kotaku-Redaktion. Also die Redaktion hat diesen Artikel nicht gelöscht. Es ist daher davon auszugehen, dass GO Media den Artikel direkt gelöscht hat von der Seite, ohne die Zustimmung der Redaktion. Der Artikel selbst war nur sehr kurze Zeit online, ich glaube 2-3 Stunden. Aber ich wollte auf jeden Fall schon auch noch wissen, was denn so brisant daran gewesen ist, dass GeoMedia jetzt diesen Artikel gelöscht hat. Ich habe daher ja diesen gelöschten Artikel aus dem Cage gefischt. Hier der Artikel, der bei Kotaku und auf all den anderen Seiten nicht mehr auffindbar ist. Sie haben Folgendes geschrieben, Zitat. We have received a great deal of feedback from you, our readers, about the sound on autoplay videos that have been inundating our sites. We want you to know that we hear you, that we take those complaints seriously, and that we, the writers, editors, and video producers of Kotaku, are as upset with the current state of our site's user experience as you are. We think it is important to let you know that the editorial staff does not control the ad experience on the site, and that we understand that Kotaku is nothing without its readers, so your complaints are our complaints. Editorial staffers at all levels of this company have made our concerns known in various conversations with members of GeoMedia's senior leadership team. We think it would be good for them to hear from you as well, so we invite you to submit feedback about our site's current user experience. Auf diesen Worten liegt dann der Link, der zu einer E-Mail-Adresse führt. This email address goes to GeoMedia's CEO Editorial Director, as well as the Editors-in-Chief of Deadspin, Gizmodo, Jalopnik, Jezebel, Kotaku, Lifehacker and The Root. Please keep your comments respectful. Thank you for your patience and for your continued support of Kotaku. We remain determined to give you a site you want to visit. Zitat Ende. Das ist also der Artikel in voller Länge, ja, der dort gelöscht wurde dann von GeoMedia. Im Anschluss an die Löschung dieses Artikels äußerte sich die Kotaku-Redaktion dann hochgradig besorgt auf Twitter. Es kam nicht zu Entlassungen bei Kotaku, um das nochmal ganz klar richtig zu stellen. Zumindest nicht zum Zeitpunkt, da wir diese Sendung aufnehmen. Aber es kam zu einer nicht näher benannten Form der Strafe. Ich würde hier jetzt einfach spekulativ einbringen, dass Abmahnungen an die Redaktionsmitglieder und Redaktionsmitgliederinnen rausgegangen sind. Die Redaktionsmitglieder haben sich danach dann auf Twitter klar gegen die Forderung von GeoMedia positioniert, auch von Kotaku. Alle Redaktionsmitglieder haben ihre Profilbilder geändert. Die Profilbilder zeigen nun das Logo der Gizmodo Media Group Union, eine Gewerkschaft digitaler Autorinnen des vormaligen Gizmodo Netzwerks. Und unterdessen ist es so, das ist dann tatsächlich auch der letzte Punkt, dass in den Communities, die ohnehin Kotaku kritisch gegenüberstehen, diese Entwicklung natürlich zelebriert wird. Weil es gibt hier tatsächlich essentielle Konflikte um das, was Kotaku ist, um das, was Spielejournalismus ist, um das, was auch Deadspin zum Beispiel in Bezug auf Sport macht. Ja. Und das zentrale Argument von Leuten, die natürlich Kotaku kritisch gegenüberstehen, lautet eben, dass Kotaku in der Tat ihre progressive politische Position zu stark in den Vordergrund stellen und dass das so nicht weitergehen kann. Ja, dass sie sich also eigentlich auf Games-Journalismus im klassischen Sinne konzentrieren müssen. Um diese Ernsthaftigkeit der Situation nochmal zu unterstreichen, möchte ich noch darauf hinweisen, ich höre natürlich immer den Kotaku Splitscreen Podcast von Jason Schreier, Maddie Myers und Kirk Hamilton. Und hier war es so, dass Jason Schreier zu Beginn der aktuellen Sendung auch darauf hingewiesen hat, dass dieser Kotaku Splitscreen Podcast weiter existieren wird, aber es sein könnte, dass das nicht mehr als Kotaku Podcast funktioniert. Er hat quasi hat wortwörtlich quasi gesagt, liebe Leute da draußen, wenn das passiert, dass unser Feed auf einmal aufhört, sich zu aktualisieren, und das kann durchaus passieren, dann folgt uns bitte auf Twitter, dann sind wir vielleicht irgendwo anders. Und wir werden auf jeden Fall weiter podcasten, aber vielleicht nicht mehr bei Kotaku. Das ist im Grunde die Implikation. Also es findet eigentlich ein ernsthafter Konflikt darüber statt, und deshalb ist es schon auch nicht übertrieben zu sagen, es geht um die Zukunft von Kotaku und eben den anderen Outlets, die zu diesem GeoMedia-Netzwerk gehören. Das sozusagen erstmal zu dem, was faktisch passiert ist. Vielleicht sollen wir einfach diese beiden hauptsächlichen Punkte einmal kurz adressieren. Also die Frage danach, wie seht ihr das? Ist es eine legitime Forderung, wenn jetzt GeoMedia zu Deadspin hingeht? Nehmen wir mal an, es sei Kotaku, weil der Impetus ist ja derselbe, zu sagen, konzentriert euch doch auf den Spielejournalismus, lasst doch alles, was in irgendeiner Form nicht direkt oder indirekt mit Spielen zu tun hat, bitte raus, das wollen wir nicht.
Hm. würde ich halt sagen, das hat direkt was mit Spielen zu tun. Weil es gab ja auch diesen Punkt von, naja, man kann nicht über Sportereignisse einfach so berichten, ohne die politischen Kontexte, gesellschaftlichen Kontexte zu berichten. Klar muss ich nicht bei jedem E-Sports-Turnier über bestimmte Dinge sprechen. Das macht jetzt auch, gibt jetzt auch nicht unbedingt Sinn. Aber wenn ich solche Geschichten wie zum Beispiel diese Blitzschung-Sache zum Beispiel habe, dann muss ich als E-Sport-Reporter dann auch schon auf solche Dinge eingehen.
Aber das hängt ja auch mit Spielen zusammen.
Ja, ich denke, das ist einfach bei Kotaku eigentlich eine Frage, die sich für mich jetzt gar nicht unbedingt stellt. Weil ich meine, ich lese ja relativ viel auf Kotaku und das hat ja eigentlich, was sie da veröffentlichen, alles mit Spielen oder Spielen im weitesten Sinn mit Spielkultur zu tun. Und da ist man natürlich auf einer Sportseite eher thematisch enger gesteckt als jetzt auf einer Gaming-Seite, weil eben alles, was mit Spielkultur etc. zu tun hat, das ist ein viel größeres Feld als jetzt wirklich Sport. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so relevant, eigentlich hier die Frage zu stellen, ob das spezifisch auf Kotaku auch zukommen könnte, weil ich finde, dass sie sich schon sehr an ihr Thema halten. Ob das jetzt als Forderung legitim ist oder nicht, bin ich mir unschlüssig, weil ich meine, wenn ich eben als Medienoutlet so von der einen Seite, ich habe verschiedene Seiten unter mir, die eben verschiedene Spezialgebiete haben und ich möchte vielleicht, dass die das auch, ich meine, wenn ich jetzt arbeite, dann habe ich ja auch meinen Aufgabenbereich, für den ich zuständig bin und den ich bearbeite. Und wenn ich jetzt anfange, mich irgendwie in die PR reinzuhängen und mein Chef sagt, das ist nicht deine Aufgabe, bitte mach deinen Job, dann wäre das ja irgendwo auch legitim. Also das finde ich schwierig. Ich möchte es jetzt nicht gutheißen, aber ich sehe schon irgendwo den Punkt dahinter. Ist halt dann irgendwo die Sache, dass diese Seite, die ich jetzt auch nicht kenne,
Deadspin,
ja anscheinend auch schon vorher so aufgebaut war, bevor sie eben von diesem Konglomerat da übernommen wurde. Dementsprechend würde ich halt schon sagen, die haben auch dann meiner Meinung nach die Berechtigung, so weiterzumachen, wie sie eben auch bekannt sind und beliebt sind und von ihren Lesern ja auch gerne rezipiert werden, da sie ja vorher schon so waren. Also ja, ich kann beide Seiten so ein kleines bisschen sehen, würde mich da jetzt nicht festlegen wollen, wie ich es finde.
Ja, das war ja auch mit einer der Kritiken, die online heiß diskutiert wurde, inwiefern das nicht auch einfach mit zur... Es war dann immer von Welcome to the Real World die Rede im Sinne von, naja, wenn ihr halt irgendwie einen Job in der echten Welt machen wollt, also ich zitiere das jetzt, das sind nicht meine Worte, dann müsst ihr euch halt an solche Sachen halten. Also da wird den Leuten dann auch so ein bisschen vorgeworfen, realitätsfern zu sein, dass sie halt gefälligst einfach über Sport zu berichten haben, wenn das ihr Chef sagt, beziehungsweise das entsprechende Verlagshaus. Da müsste man vielleicht dann eher nochmal über diesen zweiten Punkt oder dem dahinterliegenden Punkt, wer entscheidet eigentlich über die inhaltliche Ausgestaltung eines Mediums. Ist es quasi der Verlaginhaber oder die Redakteure in Form der Redaktionssitzung und der Chefredakteur?
Wobei ich denke, das wäre in Printmedien oder in anderer Form von traditionellen Medien ja auch ähnlich. Also ich habe beispielsweise eine gute Freundin, die schreibt für die Drunter und Drüber. Das ist ein Magazin, da geht es im weitesten Sinne um Tod. Ja, um alles, was irgendwie mit dem Tod zu tun hat, so, sowohl kulturell als auch etc. pp. Wenn die jetzt sagen würde, ich möchte jetzt einen Artikel schreiben über, keine Ahnung, irgendwas, was überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat.
Niederländische Tulpensaison.
Zum Beispiel, dann würde die Redaktion dort wahrscheinlich dann auch, also die Verantwortlichen sagen, nee, das ist nichts für unser Magazin, ist ein schöner Artikel, aber veröffentliche den woanders. Also das kann ich schon irgendwo auch sehen, weil ich habe ja, wenn ich ein Thema habe für meine Website, für mein Magazin, für meinen Podcast, wenn ich jetzt morgen komme und sage, hey, ich würde gern in den Podcast als Thema der Woche die niederländische Tulpensaison einbauen, würdet ihr auch sagen, ey Tascha, das hat hier nichts zu suchen. Das,
ich bin sehr interessiert an der niederländischen Tulpensaison.
Ja, aber es passt halt nun mal einfach nicht zu unserem Cast und zu unserem Thema. Das ist nicht das, mit dem wir uns beschäftigen.
Ja, ich würde aber den entscheidenden Unterschied sehen, dass wir das zu dritt besprechen und das Äquivalent vielleicht so ein bisschen zu einem Verlag wäre dann, weiß ich nicht, wenn wir jetzt Werbepartner hätten oder auch unsere Steady-Kampagne, die ich hier nochmal wohlwollend erwähnen möchte, wenn ihr Einfluss auf unsere Inhalte haben wollt.
Wohlwollend gegenüber uns selber vor allem.
Exakt. Nein, weil dann wäre das ja so, dass wir dann sagen, ja, können wir machen. Wir schmeißen es mal in unseren Discord-Channel, den wir nicht haben, und sprechen mal mit unseren Steady-Abonnenten, die dann darüber abstimmen, ob wir jetzt über Tulpen berichten oder nicht.
Ja, ich meine, okay, wir sind jetzt kein gutes Beispiel. Aber also mal Stefan, unser Chefredakteur, wenn das jetzt unser Job wäre und Stefan würde uns dafür bezahlen, dann fände ich, dass Stefan dann auch irgendwo dass Stefan auch dann irgendwo das Recht hätte zu sagen, nee, das machen wir nicht.
Ja. Würde ich exakt genauso sehen, aber bei Stefan würde ich das legitim finden, wenn aber Pixel-Diskurs jetzt, weiß ich nicht, Funk ist jetzt auch wieder ein schlechtes Beispiel, weil das öffentlich-rechtlich ist. Rechtlich, ja. Genau, wenn wir aber jetzt zum Springer Verlag gehören würden,
oh, das dann
würde
spannend.
Ich würde das super spannend finden.
Ich würde auch spannend finden. Ich würde gerne Games-Podcast für den Springer Verlag mit unserem Impetus.
Anfrage geht raus, Stefan, auf jeden Fall. Wenn wir das schaffen,
da müssen wir alle unsere Integrität verkaufen.
Leute, geht auf Twitter zu Springer und preist unseren Podcast. Was ich aber sagen wollte, dann würde ich es nicht okay finden, wenn der Springer Verlag dann halt sagen würde, nee, das macht ihr jetzt nicht, weil dann würde ich schon eigentlich die Aufgabe nur sehen bei uns, dass wir entsprechende Klickzahlen bzw. Werbeeinnahmen generieren, sodass Springer sagen kann, okay, ihr habt mit eurem Outland so und so viel, weiß ich nicht, 100 Millionen generiert, macht weiter so.
Weil da aber auch wieder diese andere Seite der Medaille ist, die ich auch wieder nachvollziehen kann. Wenn jetzt der Springer Verlag uns kaufen würde, dann wüsste er ja, was wir so machen. Und dann würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass er das gut findet, was wir machen. Aber wenn er dann versuchen würde, den Podcast komplett zu verändern, das fände ich dann auch wieder schwierig. Und das ist genau das, was ich auch bei der Deadspin-Geschichte hier dann kritisieren muss, dass die Seite ja von Anfang an schon so aufgebaut war. Und dass ich es dann auch nicht gut finde, wenn ich dann versuche, das Medium so komplett zu verwursten und zu verändern.
Kleiner Hinweis, wenn ihr wissen wollt, wie das klingen würde, wenn der Springer Verlag zum Podcast kommen würde, hört doch mal in die Folge 100 rein, unser Musical. Dort war nämlich ein Vertreter des Springer Verlags namens Tobos, nicht verwandt mit Personen in diesem Cast, und hat mal aufgezeigt, wie das passieren würde, ehrlich, wenn wir dann auch Merchandise also rausbringen würden.
Ich würde es machen, wenn jetzt der Julian Reichelt würde jetzt bei mir anrufen, würde jetzt sagen, hier, Simon, Sie haben ja einen tollen Podcast, den würden wir gerne mal, dann würde ich sagen, na klar, für wie viel? Und dann würde ich dann also RIN in die Organisation von innen aufmischen, das ist der Plan. Aber ich finde eure Argumente alle super spannend, weil es sind ja genau diese Aspekte, die eigentlich daran so wahnsinnig, also so viel überlagert sich da. Also ich finde auch, erstmal hat grundsätzlich ein privates Unternehmen das Recht, das gute Recht zu sagen, denen gehört das ja jetzt, egal was vorher war, denen gehört das jetzt, und die sagen, bitte macht das so, dann ist das jetzt erstmal eine Anweisung, die die Leute annehmen müssen oder halt gehen. Ne? So, wenn sie es nicht wollen, dann müssen sie halt gehen. Das sorgt dann natürlich auch dafür, dass die Seite dann gegebenenfalls geschwächt wird, dass die Leute, die dort geschätzt werden, als in der Chefredaktion oder auch in der Redaktion selbst, dass die Leute irgendwo anders hingehen, vielleicht auch ein neues Outlet gründen, was dann wiederum in Konkurrenz tritt zu dem, was GO Media hier machen. Aber ich finde auch, dass es ein super wichtiger Punkt ist, nämlich die Frage nach der redaktionellen Unabhängigkeit. Deshalb habe ich sie auch mit in den Titel des Themas der Woche aufgenommen. Ich finde nämlich das Argument, was du bringst, Natascha, sehr überzeugend, dass man sagt, sie haben dieses Konglomerat oder dieses Outlet aufgekauft in dem Wissen, was es ist, oder vielleicht auch nicht. Das ist nämlich die Frage. Was ich finde, sich hier zeigt, ist, dass GO Media ein mangelndes Verständnis vielleicht einfach davon hat, wie Deadspin funktioniert. Ich erlaube mir darüber kein Urteil, weil ich die Seite selber nicht gut genug kenne. Aber wenn man sagen kann, hier werden also Umsätze generiert und die Community weiß das zu schätzen, was da passiert, dann muss man schon darüber nachdenken, ob das nicht vielleicht eine unverhältnismäßige Einmischung ist und sich damit nicht GO Media gegebenenfalls ins eigene Fleisch schneidet.
Ja, bevor du mir mit Plötze davon trabst, ich fand den Punkt, den du gerade aufgemacht hast, relativ wichtig, weil im Endeffekt liegen ja bei solchen Personen wie Jason Schreier relativ viel soziales und symbolisches Kapital. Also sowohl mit dem Namen Jason Schreier wird etwas verbunden, als auch insgesamt mit Kotaku. Und wenn diese dort ja auch schon darauf hinweisen, folgt uns auf Twitter und so weiter, dann ist das auch schon eine Art von moderner, gewerkschaftlicher Auseinandersetzung im Sinne von täuschen hier gerade schon mal an, dass wir eventuell gehen, um die entsprechende Führungsetage unter Druck zu setzen.
Genau, wir können ja vielleicht, um dahin zu kommen, spezifischer über das Kotaku-Beispiel erst nochmal sprechen, bevor wir dann zu der Gewerkschaftsfrage kommen. Denn hier ist der Fall ja im Grunde ein sehr ähnlicher. Was, also inwiefern Werbung platziert wird auf der Seite, liegt in der Tat in der Hand des Unternehmens. Also GO Media kann das bestimmen. Die können da eigentlich als privatwirtschaftliches Unternehmen machen, was sie wollen. Und die Redaktion kann das hinnehmen oder kann es nicht hinnehmen. Das kann ihnen erstmal auch egal sein. Müssen allerdings dann natürlich, was ich zum Beispiel schwierig finde, ist diese Löschung des Artikels. Ja. Wir haben den Artikel ja gehört. In dem Artikel ist es jetzt so, meine Einschätzung dazu ist, es ist kein expliziter Aufruf zu irgendeinem Boykott oder Harassment oder irgendwas, was in der Form problematisch ist, sondern es ist in allererster Linie ein Kommunikationskanal. Und ich würde das Ganze hier aus einer etwas simplifizierten Form der systemtheoretischen Perspektive betrachten und würde sagen, damit Systeme, das ist ja so ein Luhmannsches Paradigma eigentlich, damit Systeme lernfähig sind, müssen sie irritierbar sein. Es muss also eine Möglichkeit geben, Systeme zu irritieren. Und was hat es, dieser Artikel ist nichts anderes als eine Irritation. Weil dann das Unternehmen sozusagen E-Mails bekommt von Userinnen und Usern, die ihnen gegebenenfalls sagen, hoffentlich auf eine respektvolle Art und Weise. Es wird sich natürlich nicht ganz immer vermeiden lassen, dass Leute irgendwie Beleidigungen dann da hinschicken, ist klar. Aber hoffentlich auf eine respektvolle Art und Weise mitteilen, dass sie unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie Werbung platziert wird auf der Seite. Und das ist eigentlich meiner Einschätzung nach, wenn das Unternehmen ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringt, eine gewisse Systemstabilität, muss man diese Irritation auch zulassen können, um dann vielleicht in der Unternehmensführung darüber nachzudenken, ob die Entscheidung dieser Sound-on-Autoplay-Videos, ob das denn unbedingt so die beste Idee war.
Jetzt wäre aber meine kritische Nachfrage, inwiefern das nicht eigentlich ein Punkt ist, wo wir mit dem Kantschen Beispiel kommen können, im Sinne von resoniert nicht in eurer Funktion. Also inwiefern ist es legitim, dass die Redakteure von Kotaku jetzt eine Auseinandersetzung mit ihrer Geschäftsleitung auf Kotaku selbst führen. Also, ja, weil damit führen sie ja eigentlich eine Auseinandersetzung, die intern stattfinden sollte und sie wir verstoßen halt gegen diese Kantsche Forderung, dass du innerhalb deiner Funktion als Redakteur und so weiter eben sowas nicht tun sollst, sondern das in deinem Privaten tun kannst.
Ja, hier wird für mich das Verständnis des Journalismus sehr wichtig und die Frage der redaktionellen Unabhängigkeit. Damit Journalismus ein seriöser sein kann, muss es diese redaktionelle Unabhängigkeit zumindest zu einem variablen Anteil geben. Wenn das Unternehmen GO Media starken Einfluss darauf nimmt, welche Artikel gepostet werden oder zum Beispiel auch sich rausnimmt, Artikel zu löschen, das ist ja im Grunde eigentlich auch schon ein Skandal, dann ist es ein Verstoß gegen diese Idee der redaktionellen Unabhängigkeit, denn wenn Journalismus wird ja oftmals auch als vierte Gewalt gesehen, also als gesellschaftliche Kontrollinstanz. Das bedeutet aber auch, dass diese gesellschaftliche Kontrollinstanz sich wiederum selbst auf irgendeine Art und Weise kontrollieren muss. Und das bedeutet dann wiederum, dass wir haben sowas wie ZAP, das Medienmagazin zum Beispiel, im Öffentlich-Rechtlichen, was als NDR-Produktion selbstverständlich auch die öffentlich-rechtlichen Produktionen kritisieren kann und muss. Und ebenso sollte es meiner Auffassung nach möglich sein, dass eine Seite wie Kotaku einen kritischen Artikel veröffentlicht beispielsweise. In dem Fall ist es ja noch gar nicht mal böse oder sowas, ja. So einen kritischen Artikel veröffentlicht über das eigene Unternehmen. Und das ist ein Unternehmen, das eigentlich hinnehmen muss, als eine faire Ausdrucksweise, eine faire Möglichkeit, Journalismus zu machen.
Da wäre genau auch mein Punkt, dass dadurch, dass das die Aufgabe des Journalisten ist, ist es insofern legitim, dass sie resonieren, auch in ihrer Funktion. Dafür brauchen sie aber diese Unabhängigkeit. Und da haben wir aber das Problem, dass sie dort ja auch in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen sind und eben nicht die Freiheit genießen, die ein Öffentlich-Rechtlicher hat, darüber, dass sie einen absoluten gesellschaftlichen Auftrag haben. Inwiefern das funktioniert, ganz anderes Thema, mache ich nicht auf. Aber da würde ich halt auch den Unterschied sehen.
Um euch da am Ende nochmal ein bisschen von wegzulenken, ich habe was nicht verstanden. Okay. Und zwar, woher denn jetzt diese Headlines kommen, wie Kotaku ist Dad. Das sehe ich ja hier überhaupt nicht gegeben. Also selbst wenn die Redakteure jetzt sagen, nein, für euch will ich nicht mehr arbeiten, ihr seid doof, dann werden die sich doch wahrscheinlich irgendwo anders dann ansiedeln. Also die hören ja jetzt nicht plötzlich auf zu schreiben und Kotaku und die Meinungen und die Artikel, die sie vertreten, verschwinden jetzt ja nicht urplötzlich aus dem Internet. Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden?
Das Ding ist, wäre ja auch die Idee gewesen, irgendwie, dass die Redaktion oder die Redakteure tot seien, aber das ist ja nicht der Fall, sondern tatsächlich ist es so, meine Einschätzung ist die, wenn es dazu kommt und diese Möglichkeit besteht, dass Jason Schreier, Maddie Myers, Cecilia D'Anastasio, Heather Alexandra, all diese Autorinnen und Autorinnen, die wir häufig auch natürlich in unserer Presseschau erwähnen, weil es auch einfach einflussreiche und wichtige Artikel im spielerischen Diskurs sind. Wenn die jetzt gehen und die werden, es würde mich, da sie ja gewerkschaftlich auch organisiert sind, würde es mich wundern, wenn da eine Person geht. Mhm. Wenn Jason Schreier da beispielsweise die Leine zieht, dann kann ich mir gut vorstellen, das hat eine Sogwirkung. Dadurch ist sozusagen Kotaku entkernt, weil es nicht mehr die Redaktion ist, die es ist. Es kommen dann neue Leute nach und GO Media wird darauf achten, welche Leute dann nachkommen, sodass Kotaku als Kotaku tot ist.
Ja, aber diese ganze, sag mal, Feierei von Gamergate-Affiliates kann ich eben nicht nachvollziehen, weil diese Personen ja nicht verschwinden. Sie werden dann woanders schreiben und das ist ja dann kein, ja, um es mal so überspitzt auszudrücken, Sieg gegen dieses linke Medium, weil es ist einfach nur, sie werden dann auf einer anderen Seite schreiben, meine Güte, warum freut man sich denn da jetzt so, dass jetzt speziell Kotaku vielleicht es nicht mehr gibt, dafür gibt es dann, was weiß ich, Bobaku, über das man sich dann aufregen kann, das ist so, ja. Kotaku, macht keinen Sinn.
Kotaku für mich ist einfach das Feindbild schlechthin der rechtskonservativen Gamer, Gatler. Es gibt beispielsweise den Subreddit Kotaku in Action, das ist ein Subreddit, der dezidiert zu dem Zweck existiert, Kotaku quasi schlecht zu machen und irgendwie Artikel aus dem Kontext zu reißen. Ich will auch gar nicht sagen, dass alles gut ist, was Kotaku macht. Stimmt viele Sachen auch, einigen Sachen auch nicht zu. Aber Kotaku hat ja auch eine symbolische Funktion im Diskurs, weil Kotaku vielleicht noch mit Polygon zusammen, aber Kotaku ist auf jeden Fall schon nochmal stärker als sozusagen das, ich sag mal, in seiner Tonalität linke und progressive, antisexistische, antirassistische Games-Outlet ist. Und wenn das zerschlagen würde, dann würde es natürlich auch immer eine Streuung von Zuhörerinnen, Leserinnen und so weiter bedeuten. Ich glaube also, es ist vor allem ein symbolischer Sieg, der da gefeiert wird. Es ist das Feindbild, das jahrelang alte Feindbild, richtig am Straucheln ist. Das ist ein, ja, das wird da zelebriert in diesen Communities.
Ich weiß auch, Stefan, dass du ein Freund der hier der Theorie des kommunikativen Handelns nach Habermas bist. Ich bin da ja ein Kritiker und bin eher auf der Seite nämlich von Chomskys Hegemonial. Chomsky? Nee, Gramsci. Hegemonial.
Name-Drop.
Nein, worum es mir nämlich geht, warum ich das verweise, damit ich nicht lange ausführen muss. Das, was da aber ja auch passiert ist, dadurch, dass sie eine bestimmte Deutungshoheit beziehungsweise eine bestimmte symbolische Verbindung auch mit Kotaku haben und wenn jetzt zum Beispiel Kotaku auch von neuen Redakteuren, die vielleicht eher weiter rechts stehen, übernommen wird, ist das ja auch so ein Moment von, wir haben euer, ich will jetzt nicht irgendwie vom Schlachtschiff oder so sprechen, weil das
ist Plattform.
Ja, eine Plattform, Raum, die halt eher linker kritisch steht, übernommen und damit werden ja auch dann bestimmte Dinge abgeräumt. Also dadurch, dass die Organisation Kotaku da schon wegfällt, finde ich dann halt schon problematisch, weil es eben ein weiterer Siegeszug in diesem Ganzen, wir nehmen euch eure Redakteure weg, wir machen eure Plattformen platt und so weiter und das stachelt ja Leute auch dazu an, zu sagen, ey, wir haben Kotaku schon irgendwie niedergekriegt, als nächstes gehen wir zu diesem anderen großen Ding, zum Pixeldiskurs machen die, ja klar, wenn Kotaku nicht mehr ist, dann müssen wir
wir kommen direkt auf Nummer 2.
Ne? Ja, klar. Was soll ich denn dann machen, wenn es Kotaku nicht mehr gibt? Wo kriege ich denn meine Presseschauartikel her?
Genau. Also ohne da weiter rumzublödeln, das würde ich halt noch sehen, dass das Leute halt in ihrem Aktionismus bestärkt, die halt, also daran zum Beispiel auch sagen, warum gibt es denn diese Autoplays? Das wird halt jetzt total gefeiert, als die Leute von Kotaku schreiben solche schlechten Artikel, dass das Management so frustriert ist, dass sie jetzt schon zu solchen Maßnahmen greifen, dass sie Autoplay-Ads, um noch irgendwas an Geld zu generieren. Also damit wird ja auch die Seite quasi so dargestellt, als ob sie absolut schlecht ist und was ich ja anfangs gemeint habe, die Redakteure werden als total weltfremde, linke, linksversiffte Leute dargestellt, die nicht wissen, wie man ordentlichen Journalismus betreibt, sonst würde es ja diese Situation gar nicht geben. Also es war dann auch so ein bisschen hier blame the victim so ungefähr.
Wobei ich das immer noch, ich finde immer noch, das ist einfach ein unfassbarer Reach. Ich meine, es geht ja hier nicht um irgendwelche politischen Inhalte oder sonstiges. Es geht hier einfach um einen Streit, der wegen Werbung ausgebrochen ist. Und wenn es da jetzt tatsächlich irgendwie zum Zerfall von Kotaku kommt, ist das ja nun wirklich kein Sieg irgendwelcher Gamergate-Bewegungen. Nein, die haben sich wegen Werbung gestritten. Es geht hier nicht um Inhalte.
Ja. Ich würde aber da auch schon noch hinzufügen, also der Grund, warum ich diese Deadspin-Geschichte auch noch mit aufbereitet habe und auch so ein bisschen in den Vordergrund gestellt habe, ist, dass das natürlich die Befürchtung ist. Ne? Weil das ist ja ein Impetus, der sich möglicherweise durchzieht und hier, da fing ja sozusagen dann der Konflikt schon an. Ist es die Frage sozusagen, ob es in dieser Form eskaliert wäre, wenn es nicht diese Deadspin-Geschichte zuvor schon gab, wo, wenn du jetzt ein Unternehmen bist und du sagst jetzt hier Outlet A, mach bitte dies und nicht das und daraufhin solidarisieren sich dann aber Leute aus einer anderen Redaktion mit diesem Unternehmen, wenn du da Leute rausschmeißt, das sorgt natürlich schon für eine gewisse Spannung und diese Spannung wird jetzt, das ist nämlich auch nochmal spannend, eine Feuerprobe der Gewerkschaft sein, weil diese gewerkschaftliche Organisation ist ja zu einem bestimmten Grund da. Auf Kotaku war dieser Ton, dass man sich organisieren will und sich auch gewerkschaftlich absichern will, schon seit Jahren gegeben. Ist auch in der Hinsicht wiederum sehr progressiv, ja. Und jetzt wird sich eben zeigen, inwiefern diese Gewerkschaft sich da involvieren lässt, inwiefern man gegebenenfalls auch sagt, Leute, das war ein Verstoß gegen unsere redaktionelle Unabhängigkeit, dass ihr da irgendwie einen Artikel löscht. Ihr seid irgendwie, so könnte ich mir das vorstellen, ihr habt kein Gefühl für die Tonalität unserer Seite und für das, was wir eigentlich machen als Redaktion. Wir haben ein manifestes Problem, was zu einem Arbeitskonflikt, tatsächlich zu einem Arbeitskampf führen kann.
Ja, zu dem Reach. Ich würde mir halt in dem Kontext tatsächlich einfach eine differenzierte Auseinandersetzung damit wünschen, weil ich glaube, das, was halt viele einfach machen, ist jetzt in so zwei Lager zu springen. Die eine sagen, oh Gott, Kotaku, das geht gar nicht und wir müssen jetzt irgendwie uns solidarisieren und gegen diese Verlagsleitung und so weiter, da müssen wir jetzt aktiv werden. Und die anderen, die halt sagen, geil, Kotaku ist halt irgendwie platt und so weiter. Anstatt das irgendwie erstmal zu gucken, was passiert da eigentlich, was halt, also wie du ja auch sehr gut dargestellt hast, danke Stefan, wie kompliziert das eigentlich ist, was da eigentlich passiert, dass man auch nicht sagen kann, ist jetzt alles gut, was die Redaktion macht, weil ja. Wir wissen jetzt auch nicht, was ist intern vorher gelaufen, daher.
Aber das ist ja auch nochmal sowas, wenn dann die ganzen Leute dann irgendwie jetzt Kotaku bashen, natürlich ist nicht alles gut, was die da publizieren. Also ich habe ja auch schon des Öfteren Kotaku-Artikel mitgebracht, weil ich eben nicht damit konform ging und die dann im Cast kritisiert habe. Wollte ich diese Woche auch wieder tun, aber der Artikel war leider zu alt. Aber es gibt dann eben, es gibt halt sehr wenig differenzierten kritischen Diskurs, gerade im Internet. Möchte ich immer wieder betonen, die Menschen sind nicht in der Lage, ich weiß nicht warum, aber irgendwie sind wir wir sind davon abgekommen, dass die Leute eine gewisse Neutralität gegenüber Dingen bewahren können. Es ist immer entweder ich unterstütze das 100% oder ich hau 100% drauf. Aber sehr vielen Menschen, gerade die so laut dann auch sind in solchen Debatten, fehlt leider Gottes die Fähigkeit, das zu rationalisieren, finde ich sehr oft. Deswegen würde ich mich da, also ich habe auch keinen Twitter, weil warum? Und
kann ich auch nicht zu raten.
Also. Nee, das macht für mich auch gar keinen Sinn, weil wenn ich mich in so eine Debatte, so wie du uns das jetzt vorgestellt hast, fände ich das sehr informativ und sehr gut und auch sehr neutral, aber es bringt mir ja auch nichts, mich dann in irgendwelche Twitter-Bash-Schlachten irgendwie einzumischen, weil das bringt nichts.
Effektmedium Internet.
Ich hoffe, Manfred liebe Leute,
Spitzer hat ja schon lange davor gewarnt.
Ich hoffe, liebe Leute da draußen, ihr fandet das auch gut. Wenn dem so ist, dann könnt ihr uns gerne unterstützen, beispielsweise auf Steady, denn dort haben wir eine Kampagne. Nicht nur Language at Play, Edge Badge, sondern auch Pixel Discourse.
Helft uns, damit wir nicht zum Springer Verlag müssen.
Genau. Damit nicht. Oder helft uns zum Springer Verlag.
Ich fand die Idee ziemlich gut. Rettet uns vor Julian Reichelt. Ihr könnt also gerne, wenn ihr das vermeiden möchtet, dass Julian Reichelt uns dann aufkauft, wahrscheinlich irgendwie für 20 Euro oder so, dann könnt ihr uns, ja, meine Seele kostet 20 Euro. Meine Integrität.
Das ist ganz schön teuer.
Da krieg ich schon 20 Euro und Ballisto.
Die krieg schon Mountain Final
20 Euro eine Schachtel Zigaretten und dann bin ich dabei.
Stefan ist käuflich. Jetzt im Pixeldiskurs-Shop Stefan Simon.
Stefan Simons Seele. Auf pixeldiskurs.de findet ihr einen Unterstütze-uns-Button. Da könnt ihr uns mit einem kleinen monatlichen Obolus unterstützen und beispielsweise unsere Serverkosten, unsere Kosten für Equipment und solche Dinge. Und es ist eigentlich kein Verdienst, den wir machen, das will ich auch nochmal klar herausstellen, sondern es ist eher eine Kompensation von Ausgaben, die wir als Privatperson in den Podcast machen.
Und ihr ermöglicht darüber, dass wir auch beim bestimmten Ding dann eher sagen können, ja, machen wir, wir fahren dort und hier hin, anstatt dann groß zu überlegen, können wir uns das leisten. Also auch weitere Folgen unterstützt ihr darüber, Content
wird es
dadurch einfach mehr geben.
Außerdem findet ihr uns natürlich auf Apple Podcasts und auf Spotify. Auch da hilft es uns sehr, wenn ihr uns eine Rezension dalasst. Ihr könnt uns gerne Kommentare schreiben und auch Fragen. Ich finde auch gerne mal wieder so Fragen. Ich würde gerne mal so eine Mailbag-Sendung machen, wo wir einfach Fragen bekommen und dann Fragen irgendwie beantworten und die Fragen diskutieren. Fände ich super. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de und findet uns natürlich auf Facebook, auf Twitter und auf Insta. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann. Ciao.